Ja, sicherlich kann man, ich glaube nicht, dass sich Moral und Politik wechselseitig ersetzen lassen. Ich glaube also nicht, dass Moral ein adäquater Ersatz für Politik ist und umgekehrt.
Glauben Sie denn
Und die
an die Beziehung
Moral,
beider?
ja, natürlich gibt es das hier eine große Vielfalt von Beziehungen. Man könnte vielleicht sagen, dass die Moral dann zu einem politischen Faktor wird, wenn sie die Massen ergreift. Das heißt, wenn sie keine individuelle Moral mehr ist, sondern wenn die Moral kann schon zu einer gesellschaftlichen Kraft werden, das wollen wir gar nicht unterschätzen, diese Kraft. Allerdings, wenn sie mit sich allein bleibt als bloße Moral, wird sie große politische Veränderungen nicht durchsetzen können. Ich meine, das hat man in der Tschechoslowakei gesehen. Das war auch bis zu einem gewissen Grad eine moralische Aktion. Oder ich weiß nicht, in den chilenischen Ereignissen lässt sich das Gleiche feststellen. Und letzten Endes kann man natürlich eine Klasse von Ausbeutern und Unterdrückern nicht dadurch beseitigen, dass man sich moralisch richtig verhält. Das ist klar.
Glauben Sie denn,
Letzten
dass
Endes kann man sie
gegenüber...
nur mit Gewalt, kann man Unterdrücker und Ausbeuter nur mit Gewalt beseitigen. Und die Gewalt ist sozusagen kein moralisches Phänomen.
Also
So,
nicht
sie ist
Gandhi sozusagen in der Konsequenz als eine Möglichkeit gegenüber Übermächten und Gewalt anzugehen. Gegen die Unmoral gibt es also nicht das Mittel oder gegen die Gewalt. Gibt es nicht das und die Unterdrückung gegen die Gewalt und die Unterdrückung gibt es also in Ihren Augen nicht das Mittel der Moral. Die Moral ist immer schwächer
Die
gegen
Moral
diese.
allein, die Moral
Ja.
allein vermag gar nichts. Es kann nur eine moralische, ich meine, wie gesagt, die Moral kann zu einer materiellen Gewalt dann werden, wenn sie jetzt nicht die Moral von einzelnen Leuten ist. Wir sprechen ja von Moral fast immer so, das hängt dann mit der ganzen europäischen Tradition zusammen, als wäre es etwas, was sich so in der Seele des Menschen abspielt, so des Einzelnen. Und ich meine, Moral in einem politischen Sinn wird Moral eben nur dann relevant, wenn es nicht die Moral von Einzelnen ist.
Wenn sie eine tragfähige Mehrheit bekommt und
Ja,
wenn
wenn
sie
sie
umsetzt in
dann
Handlung.
und dann wird sie dann wird sie
Moral ist ja
natürlich
eigentlich nur eine Haltung.
dann wird sie
Und
natürlich auf andere Normen getauft. Dann wird sie so genannt, Solidarität zum Beispiel genannt,
ja.
ja. Oder sie wird Klassenbewusstsein, wird so etwas,
Das
was
sind
dann
natürlich
eigentlich
das.
nicht mehr den Namen der Moral trägt, weil eben mit dem Begriff der Moral sich verbindet so die Vorstellung, jeder hat so seine eigene unsterbliche Seele und in der spielt sich so abgedeckt von der Außenwelt ein moralischer Prozess ab. Und in diesem Sinne ist es natürlich das Unpolitische schlechthin.
Und in welcher Relation und
Aber
welche Möglichkeiten hätte die Literatur?
ja, die Literatur, jetzt sind wir schon wieder bei der Literatur. Die Prozesse, von denen wir jetzt da gesprochen haben, sind ja viel größer als die literarischen. Und ich meine, man soll sich doch abgewöhnen, immer die Literatur so als einen riesigen Faktor in der Welt zu betrachten. Das gefällt mir gar nicht.
Das will auch keiner, nur sind Sie eben ein Schriftsteller und deswegen interessiert diese Frage in der Relation Ihres persönlichen Bildes.
Wissen Sie, ich habe mal behauptet, so eine gesellschaftliche Funktion der Literatur ließe sich nicht mehr zweifelsfrei angeben. Das habe ich behauptet und in diesem berüchtigten Text, wo es immer heißt, ich hätte die Literatur totgeschlagen oder so etwas, da steht das drin. Und der Überzeugung bin ich auch heute noch, lässt sich nicht angeben. Alle Versuche, das trotzdem zu tun, die scheitern immer, teils weil sich die Literatur an diese vorgegebene Funktion, die man ihr zuschreibt, dann nicht hält, teils weil, soweit sie Funktionen hat, sie eben nicht beweisbar sind. So. Dabei bleibe ich glaube, das ist auch einfach eine wissenschaftliche Tatsache, von der man auch mal Kenntnis nehmen muss. Man weiß das nicht. Es gibt Dinge, die man nicht weiß. Also die gesellschaftliche Wirkung, die Funktion, was da passiert, wenn Literatur gemacht wird,
Das ist
das ist
unbekannt.
unbekannt. Und wenn man sie wegnimmt, wenn es keine Literatur gäbe, ob das einen Unterschied machen würde oder nicht, das weiß man auch nicht. Ich glaube nicht, dass man das feststellen kann. Und deswegen sind alle diese Reden über die gesellschaftliche Funktion der Literatur, man kann nicht mal beweisen, dass sie keine hat.
Ja klar.
Verstehen Sie mich recht?
Nur,
Das ist einfach eine, das ist die Negation solcher Thesen. Man kann nicht einmal behaupten, dass sie keine hätte, dass sie überflüssig sei. Auch das kann man nicht behaupten. Und infolgedessen bleibt es doch dabei, dass diese Arbeit, soweit sich mit ihr Vorstellungen verbinden, dass sie Konsequenzen hätte, ist diese Arbeit mit einem enormen Risiko behaftet, weil es kann sein, dass diese ganze Arbeit vollständig für die Katze ist, eine reine Übung, um sich selbst zu amüsieren. Das wäre alles denkbar. Und unter diesem Risiko muss man das dann eben, wenn man trotzdem Lust hat, es zu machen, muss man es unter diesem Risiko machen. Und alle Behauptungen, die darüber hinausgehen, die kann ich nicht aufstellen. Das kann ich nicht.
Glauben Sie denn, dass gerade weil die, Literatur keine Massenbasis hat, dass alle Versuche, selbst politisch zu argumentieren innerhalb der Literatur, nur eben dazu verurteilt sind, moral zu bleiben, moralische Anweisungen, moralische Appelle zu bleiben, und dass deswegen darin auch etwas von Wirkungslosigkeit liegt, die eben in dem Begriff Moral sich dann ausspricht, die eben nicht zur Politik werden.
Es gibt ja Bücher, die Wirkungen haben. Ein Freund von mir aus Peru hat ein Buch geschrieben über einen Bauernaufstand, an dem er teilgenommen hat. Dieser Aufstand lag 10 Jahre zurück. Die Personen des Romans sind alles Personen, die wirklich gelebt haben, die wirklich existiert haben. Und es hat sich dann nach der Publikation des Romans herausgestellt, dass eine dieser Personen noch lebt, und zwar in einem Gefängnis in Peru. Den haben sie lebenslänglich in irgendein Gefängnis gesteckt und vergessen. Als der Roman erschien, stellte sich heraus, dass der noch lebt. Irgendein Journalist fand das heraus und der Mann wurde aus dem Gefängnis befreit. Also hier haben wir eine ganz zweifellose Wirkung von Literatur. Aber der Punkt ist doch das, dass der Autor das nicht wissen konnte, ob er hat diesen Roman ja nicht geschrieben, um einen Mann aus dem Gefängnis zu befreien.
Nein, das ist also, aber natürlich sozusagen eine Nebenwirkung,
klar. Es war kein berechenbarer Faktor in dieser ganzen Sache. Ebenso wenig aber ist berechenbar, was dieser Roman in Peru für Konsequenzen haben wird. Das weiß man nicht. Und damit muss man doch leben. Man muss doch mit der Tatsache leben, dass es sehr viele Dinge gibt, die man nicht weiß. Wenn man zum Beispiel ein Kind zeugt, dann weiß man nicht, was es im Kind werden wird. Damit muss man doch leben.
Aber Sie können doch nicht sagen, dass Sie überhaupt keine Absicht mit dem Schreiben verbinden, sondern diese Absichten, diese Wirkungen, von denen Sie eben gesprochen haben, stellen sich natürlich nur nebenher ein. Aber Sie schreiben doch auch mit einem gewissen Zweck.
Ja, ich weiß nicht, Absichten, ob man
da aufklärerischen Impuls sagen will oder der sie da trägt oder wie auch immer. Irgendwas beabsichtigen Sie doch damit. Und
richtig.
Das ist doch der Unterschied. Das ist der Unterschied zu einem Autor, der nur eine Historienmalerei etwa betreibt, ohne damit eine politische Parabel zu liefern.
Ja, natürlich.
Der eine reine Biografie, der nur informieren will oder der unterhalten will. Ja. Sie haben doch durchaus eine Zielrichtung, die in politische Wirkung ausartet.
Oh, ja, nicht gut,
ausartet. Ja. Eine Zielrichtung, die in die politische Richtung geht. Mhm.
Gut, aber ich meine, lassen Sie uns doch so intellektuell, nachdem das ein Gespräch ist, das einen gewissen theoretischen Anstrich hat, dann lassen Sie uns doch dabei bleiben, dass wir zwei verschiedene Dinge nennen. Und das eine ist die Wirkungen, die eine Sache hat, und das andere sind die Absichten, die derjenige, der die Sache macht, mit ihr verbindet.
Also zum Beispiel, lassen Sie uns mal über die Absichten reden.
Wenn Sie ein Kind zeugen, dann werden Sie sich sicher nicht wünschen, dass also dieses Kind jetzt da irgendwie eine Katastrophe wird. Sie werden also gewisse Absichten, wenn man das so nennen will, oder Wünsche daran knüpfen. Ja, aber das hat doch nichts damit zu tun.
Das ist aber etwas sehr Allgemeines.
Das ist doch eine Sache, und eine andere Sache ist, was Sie effektiv tun. Denn die Folgen Ihres Handelns können Sie eben nicht berechnen und abschätzen und übersehen. Und genauso ist es bei dem Schreiben auch. Und nur jetzt ist es beim Schreiben so, dass die Absichten, die einer damit verbindet, das Gleichgültigste von der Welt sind. Denn das läuft doch auf die Frage hinaus, was hat der Dichter denn gemeint, was hat er denn für eine Absicht? Ich pfeife darauf, was der Dichter für eine Absicht hatte. Es kommt darauf an, was er gemacht hat. Und nur das zählt, was er gemacht hat. Und wenn er hinterher mir sagt, ich wollte aber so und so damit, dann kann ich nur sagen, geh nach Hause, was du da wolltest, das sind deine vollkommen private Sachen, für die sich niemand auf der ganzen Welt, niemand interessiert.
Aber eine Grundlinie wird man dir durchaus herausfinden können, und die Wirkung, die gerade auf Ihre Arbeit erfolgt, das können Sie ja in etwa abschätzen.
Gut, aber es ist an der... ich bin ja kein bibelfester Mensch, aber das soll man sich muss man dann schon die Bibel zitieren, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Diese ganzen Bekenntnisse von Schriftstellern sind einen Dreck wert. Aber diese ganzen Absichtserklärungen von Schriftstellern sind überhaupt überflüssig, haben überhaupt nichts zu sagen, sondern diese Leute haben doch im Gegensatz zu vielen anderen Leuten in der Gesellschaft, die haben doch ständig das Maul auf, die Schriftsteller haben ständig die Möglichkeit, in dem, was sie machen, zugleich bekannt zu machen, was sie machen. Das hat doch nicht jeder. Also ist doch für jeden, der überhaupt sich für diese Personen gar noch interessiert, man sieht ja nicht ein, warum, aber nehmen wir an, es gibt solche Leute, die sich für die Personen hinter diesen Arbeiten interessieren, so können sie anhand dessen, was der wirklich gemacht hat und nicht an dem, was er behauptet,
gut, das von sind sich, aber die Früchte.
Können sie sehen, was ist das für einer, wie schätze ich den ein, wie kann ich den einschätzen, was soll ich von dem halten. Das kann man einfach sehen, indem man sich vornimmt, was von diesen Leuten vorliegt. Wenn einer 10 Jahre lang gearbeitet hat, dann kann man ihn nach seiner Arbeit beurteilen und nicht nach seinen Intentionen, Absichten, Wünschen und so weiter.
So meinte ich das auch nicht, dass diese Absichten aber gemeint sind, die da nicht realisiert werden im Werk. Aber wenn man etwa Ihre Publikationen, das, was Sie gemacht haben, ansieht, so ist das doch, es gibt Verschiedenes da. Es gibt einerseits das Museum der modernen Poesie, es gibt aber auf der anderen Seite eben dann das Kursbuch. Damit verbinden Sie aber Absichten, aber diese Absichten werden ja auch realisiert. Man sieht den Früchten ja durchaus an, welche Absichten sich damit verbunden haben. Und die Wirkung, die streiten Sie ja, diese Wirkung sei ja unbekannt, jedenfalls in etwa unbekannt. Beim Kursbuch ist sie nicht so unbekannt.
Bei einer Zeitschrift ist es schon wieder etwas anderes.
Bei Ihren Gedichten wird sie unbekannter sein, aber an den, wenn Sie sagen, an den Früchten sollen Sie erkennen, dann muss man die Frucht ja nicht identifizieren mit der Wirkung, sondern muss sagen, die Frucht ist ja das literarische Ergebnis, das Gedicht, das Sie geschrieben haben. Und darin steckt doch realisierte Absicht, die man auch erkennen kann.
Ja, es kann aber etwas anderes drin stehen als das, was man die Absicht
auch
hat. Das ist durchaus möglich.
Auch, ja, natürlich. Das bestreite ich ja nicht.
Und aber das passiert einem ja immer wieder, dass man merkt, soweit überhaupt Wirkungen vorhanden sind, zum Beispiel im Fall einer Zeitschrift. Das ist ja was ganz anderes, weil eine Zeitschrift nicht von einem gemacht wird. Also die ist schon von vornherein, schon durch ihre Entstehung, durch ihre Produktion, ist sie ein gesellschaftlicher Gegenstand. Nun, bei gesellschaftlichen Ereignissen ist natürlich die Frage nach der Wirkung viel leichter zu beantworten.
Oder dann nehmen wir doch mal Ihre Berliner Allgemeinplätze oder nehmen wir Ihre Aufsätze, Ihre Essays, Ihre politischen Arbeiten. Das sind doch nun auch Dinge, die nun individuell am Schreibtisch entstanden sind. Ja. Auf andere Weise
und sicherlich als ein Gedicht. Und ob es da Wirkungen oder ob es da Folgen gibt, das ist schwer zu sagen. Das kann man nicht beweisen.
Aber darin steckt doch eine Absicht. Sie haben doch nicht
die Absicht steht ja drin.
Zu dokumentieren.
Die Absicht steht ja drin.
Ja, aber genau.
Dahinter ist nichts.
Sie entziehen sich der inhaltlichen Argumentation immer durch diese Form, dass Sie sagen, es steht da drin.
Das ist ja ein Inhalt. Der Inhalt steckt ja in dem Text. Soweit ein Inhalt vorhanden ist, kann er nur im Text stecken. Er kann nicht dahinter stecken als etwas Verborgenes, worüber der Autor wozu der Autor einen Schlüssel hätte und die anderen nicht. Ein solcher Inhalt ist kein Inhalt, der wäre ein Hintergedanke, der wäre ein Versteckspiel und ein sinnloses Versteckspiel.
Ja, aber wenn Sie einen Spruch, wenn Sie ein Wort sagen, wie die Schriftsteller, die Intellektuellen hier, haben mehr Wert gelegt auf die Moral als auf die Politik, dann steckt doch da eine Erkenntnis dahinter.
Ja, dann kann man jetzt darüber diskutieren, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Aber man kann doch nicht fragen, was hat einer, der so einen Satz sagt, damit für eine Absicht verbunden? Das ist doch nicht die Frage. Sondern
nein, aber
die
Frage welche Erkenntnis ist nur, steht hinter
ob diesem Satz? Ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Und das welche würde dann zu einer Diskussion führen über die Rolle der Intelligenz so in Deutschland. Und da gibt es doch viele Tatsachen, also über die wir jetzt nicht Vermutungen anstellen müssen, sondern darüber können wir uns ja schon unterhalten. Natürlich gab es also die ganze Protestbewegung, schon in dem Wort Protest, steckt ja ein moralisches Phänomen im Grunde. Ja? Wenn man zum Beispiel gegen den Putsch der Rechtsradikalen in Chile heute spricht und man protestiert gegen diesen Putsch, was bedeutet das? Warum? Was heißt man protestiert? Man ist empört, wieder eine moralische Kategorie dahinter. Das heißt also insofern, als man nicht darüber hinausgeht, über die Empörung und über den Protest, verhält man sich eigentlich moralisch. In dem Moment, wo man versucht zu analysieren, wo man zum Beispiel versuchen würde, strategische Folgerungen daraus zu ziehen oder ein Urteil über die Gesellschaftsformen, die hier verändert werden sollen, abzugeben, in dem Moment geht man doch über die moralischen Kategorien hinaus. Das ist doch leicht zu unterscheiden.
Ja.
Insofern hat doch der Satz nichts Mysteriöses und man kann in jedem Fall...
Nein, das habe ich auch nicht behauptet. Nur kann man aus diesem Satz ja Schlüsse ziehen auf die Absichten, die der Autor hat. Denn nicht indem er diese Sache beschreibt, aber Sie haben das ja etwas vorwurfsvoll gesagt, dass Ihnen die Moral, Ihnen den Intellektuellen die Moral vor der Politik ging. Daraus kann ich ja doch schließen, dass Ihre Position keine moralische nur sein will, sondern dass Sie lieber hätten, wenn die Intellektuellen politisch würden.
Ja gut, das ist Ihre Lektüre, aber zunächst der Satz, wie er da steht, ist ja nur eine Feststellung. Und die kann bestritten werden oder man kann diesem beipflichten oder man kann das bestreiten. Und wenn schon eine Absicht, dann wäre eher meine Absicht die, jemand, der das liest, zu einer solchen, nicht zu der Frage zu veranlassen, was denkt Enzensberger sich, was hat er für Absichten, eine vollkommen irrelevante Frage, sondern stimmt das, was der sagt, oder stimmt das nicht? Also wenn schon eine Absicht, dann diese.
Das wäre aber doch einfach historistisch. Hier geht es doch darum, etwas auch in Bewegung zu setzen.
Ja, aber das kann doch nur in Bewegung kommen, indem sich die Leute nicht für irgendeinen Enzensberger interessieren, der vollkommen
nicht,
uninteressant ist, sondern indem sie sich, wenn schon, für diese Aussage, für das, was da behauptet wird, interessieren, und zwar im Modus der Diskussion. Das heißt, sie sollen jetzt versuchen festzustellen, und das setzt ja natürlich eine Tätigkeit dieses Lesers voraus, dass der jetzt sagt, das stimmt doch gar nicht. Denn ich kenne doch so viele Leute, die ganz unmoralisch sind, die sich nur für Politik interessieren. Und die sind ja ganz unmoralisch, diese Leute. Ich dagegen bin ein moralischer Mensch. Wenn so etwas in Gang kommt, in dem Moment, wo er sich darauf einlässt, auf den Text, dann passiert das, wenn überhaupt etwas passiert, das einzig Nützliche. Dann passiert das einzig Nützliche, nämlich, dass der sich gar nicht für irgendeinen Enzensberger interessiert, sondern für Politik und Moral, und zwar so, dass er selbst darin beteiligt ist, dass er selbst darin vorkommt, und das heißt, sein eigenes Verhalten käme dann darin vor, wenn er sagt, ich bin aber ein moralischer Mensch, ich lasse mir doch nicht meine Moral kaputt machen von irgendeinem Schriftsteller. So, in dem Moment wäre schon sehr viel, denn dann käme er selbst drin vor, der das liest. Das wäre natürlich schon ein fantastischer Erfolg. Und ob er mir recht gibt oder nicht recht gibt, ist dabei eine ganz, die Frage kommt am dritten, vierten, fünften, sechsten, achten Platz. Das ist schon eine sehr weit entfernte Konsequenz. Und die erste Konsequenz ist nur, dass er sich für das wirklich, dass er sich darauf einlässt. Hm. Selten genug.
Wenn er sich aber nun fragt, wie...
Selten genug passiert das schon. Dass man einen anderen verwickeln kann.
In
eine Fragestellung, dass ja, man den
man
selbst, verwickeln kann.
In der man aber doch selbst auch drin steckt. Wenn ich jetzt, ich will es mal so formulieren, wenn Sie diesen Satz, den Sie nun selbst geschrieben haben, gelesen hätten, auf welche Weise würden Sie sich in diesen Satz verwickelt fühlen? Oder auf welche Weise würden Sie sich in diesen Satz verwickeln lassen?
Gehört ja eher zu den harmlosen Sätzen, so was mich betrifft, würde eher zu einem harmlosen, würde ich sagen, ja, natürlich Politik und Moral. Und zwei, wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann, aber ich meine, trotzdem ist es eine Frage, mit der man ja immer wieder konfrontiert wird, zum Beispiel eben, wenn ich jetzt mir überlege, Reaktionen auf den Putsch in Chile, weil wir gerade heute sprechen, dann wird sich das genauso herstellen. Und man hört es schon. Man hört schon an den ersten Reaktionen, wie Politik und Moral wieder auseinandertreten. Also wie zum Beispiel die Empörung, eine Empörung sich breit macht, die eben unpolitisch ist. Die unpolitisch ist. Also wo keine Konsequenzen gezogen werden, wo man so tut, zum Beispiel, was sicher ein Erkenntnisfehler ist, als sei es das erste Mal, dass die Rechte einen Versuch eines Volks sich zu emanzipieren mit Gewalt niederschlägt. Diese Empörung hat doch immer so den Charakter der Überraschung, also als wüssten wir nicht, wie das geht. Nun wissen wir das, ich meine, weil in Vietnam, in der GSSR, man sieht es in Uruguay, man sieht tausend Beispiele.
Also, deswegen kann man nicht sagen, dass das zum ersten Mal ist.
Aber also kann man es doch nicht sich so jetzt stellen, was fällt diesen Generälen ein? Den Generälen fällt das ein, was den Generälen immer einfällt. Denn dazu sind sie ja da. Wozu braucht ein Land wie Chile eine Marine Wozu braucht es diese Marine? Es braucht die Marine, um auf das Volk zu schießen. Ich meine, das sind doch ein paar Sachen, die...
Ja, die hat man ja nun gewusst. Aber die Reaktion natürlich auf so etwas, schon die Reaktion ja nicht nur heute, einen Tag nach dem nun offiziell ausgebrochenen Putsch, sondern die Reaktion hätte ja schon früher einsetzen können.
Gut, also
man hat ist ja doch, die Entwicklung kommen sehen.
Ist doch also die Frage die, wieso haben wir, oder wieso gibt es viele Leute, die ernsthaft geglaubt haben, dass dieser parlamentarische Weg so zu einer strukturellen Veränderung der chinesischen Gesellschaft eine Möglichkeit ist. Warum haben so viele Leute daran
geglaubt? Eine politische Möglichkeit?
Ja, warum? Das muss jetzt analysiert werden. Und das ist eine politische Frage, das ist keine moralische Frage. Und in dem Fall treten eben Moral und Politik etwas wieder auseinander. Es wäre ein Beispiel, eine Anwendung von solchen Sätzen wäre, jetzt lass uns die politischen Konsequenzen ziehen. Wenn wir uns schon mit Chile beschäftigen, ist das eine politische Tatsache und keine moralische und es genügt einfach nicht oder es ist eigentlich irrelevant, jetzt sich zu empören über diese Generäle. Diese Generäle haben einfach das gemacht, wozu sie da sind. Und sie haben es offenbar richtig gemacht. Das heißt, sie veranstalten Blutbäder, sie bombardieren die Fabriken. Dazu sind Generäle da. Punkt. Das muss konstatiert werden. Sie verhalten sich richtig. Das muss gesagt werden. Sie verhalten sich nicht falsch. Die Empörung meint, Generäle verhielten sich falsch, indem sie das tun. Die politische Tatsache ist aber, dass sie sich richtig verhalten.
Von ihrer Position her.
Dazu sind sie da. Das ist ihre Raison
d'être.
Dazu hat man sie.
Muss man dann auf der anderen Seite sagen, dass sich Allende nur eben, wie sich jetzt durch das Ergebnis herausstellt, moralisch verhalten hat, indem er an den demokratischen Weg zum Sozialismus in einem solchen Lande geglaubt hat.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, Allende ist absolut ein Politiker. Der hat Kräfteverhältnisse eingeschätzt. Das wäre eine ganz grobe Verwechslung. Das ist es wäre eine grobe Verwechslung, ihm jetzt also sozusagen die Vermutungen oder die moralischen Positionen seiner Anhänger unterzuschieben. Sondern er hat Kalküle angestellt. Ich weiß nicht, ob andere Kalküle möglich gewesen wären. Dazu würde dann eine sehr große Kenntnis der chilenischen Gesellschaft gehören. Ich meine, ich gehöre auch nicht. Ich glaube, auch solche Leute werden natürlich jetzt auftauchen, die hinterher ganz genau so 20.000 Kilometer Entfernung von dem europäischen Lehnstuhl aus Allende seine Fehler vorrechnen. Mhm. Aber davon halte ich auch nicht viel.
Nein, ich meine jetzt nur die Wirkungslosigkeit des Verhaltens gegenüber den diktatorischen Unterdrückern, die ja jetzt wieder zum Zuge kommen. War das nicht eine falsche politische Einschätzung?
Gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt über Allendes Politik urteilen sollen. Jedenfalls, was die Differenz zwischen Moral und Politik betrifft. Und dazu haben wir den Fall Chile herangezogen. Ich glaube schon, dass sich also so ein Satz verteidigen lässt.
Ich habe Ihnen den Satz auch nicht vorgerechnet, sondern ich wollte Ihre Position, was Sie ja so ungern einnehmen, was Sie so ungern behaupten. Sie lassen sich ungern auf eine Position festlegen. Sie ja, nehmen sie ein. Ist
ja unfruchtbar. Aber ich meine, ich habe jetzt dann
ich
nur
wollte nicht, sie
ich habe ja dann nur die Position eingenommen, die in diesem Satz ausgedrückt ist.
Herr Enzensberger, fühlen Sie sich einer politischen Gruppe oder einer politischen Partei verbunden?
Nein.
Fühlen Sie sich denn einer Ideologie verpflichtet? Oder bemühen Sie sich gerade um die Freiheit von Ideologie? Sind Sie ein Liberaler, wie Anders das einmal formuliert hat? Oder ein Freigeist?
Personen ohne Ideologie gibt es ja nicht. Insofern, frei von Ideologien zu sein, wäre ein Ehrgeiz,
der nicht
realisierbar ist.
Meine Frage war, ob Sie sich ausgesprochen einer bestimmten ideologischen Richtung verpflichtet
fühlen. Sie fragen ja auch, ob ich mich so von Ideologien befreien will, und wäre ein aussichtsloses Unternehmen.
Ja.
Was halten Sie von folgender Geschichte? Der französische Ministerpräsident Pompidou fährt nach Peking und dort sagt ihm Zhou Enlai, in Ihrem Land gibt es ja Maoisten. Diese Leute ziehen den Namen unseres großen Vorsitzenden in den Schmutz. Wenn man diese Geschichte ein bisschen analysiert, dann kommt man vielleicht auf einige interessante Unterschiede in was den Sinn von Ideologien betrifft. Denn von der inhaltlichen Seite her, das heißt, wenn man Ideologie als ein System von Aussagen über die Welt oder über die Gesellschaft betrachtet, dann gibt es sicherlich Übereinstimmungen zwischen der Ideologie dieser französischen Maoisten und der Ideologie des großen Vorsitzenden Mao Zedong. Aber nur in diesem Sinn stimmen die überein. In einem anderen Sinn treten sie ganz weit auseinander. Nämlich Ideologie ist ja immer auch der Ausdruck einer realen Situation,
genau,
einer gesellschaftlichen Situation. Und als solche dann den Leuten nicht mehr ganz bewusst. Und in diesem Sinn wäre zu unterscheiden, dann wäre die Ideologie der französischen Maoisten die Ideologie von einer Gruppe von sehr jungen Leuten in einer industriell überentwickelten Gesellschaft, einer Gruppe von ziemlich verzweifelten, ziemlich isolierten Leuten. Ja? Dagegen wäre die Ideologie der chinesischen Anhänger von Mao Zedong, wäre die Ideologie eines Landes mit sehr alter Kultur, hauptsächlich einer Bauernnation, einer riesigen Menge von Leuten, die durch 30 Jahre hindurch eine andere Gesellschaft hervorgebracht haben. Also handelt es sich da in diesem Verstand um zwei vollkommen verschiedene Ideologien.
Ja.
Nicht? Und die Frage, also wer hat jetzt Recht, lässt sich ja nur so beantworten.
Ich habe auch nicht gefragt, ob eine Ideologie nun Recht habe. Man vertritt ja doch sehr vieles, ohne nun im absoluten Recht
sich zu glauben. Nein, aber wer beruft sich mit Recht auf die Gedanken von Mao Zedong? Das ist doch eine sinnlose Frage. Und insofern gibt es dann also wenig. Wenn ich jetzt zum Beispiel so Ihnen sagen würde, ich fühle mich der maoistischen Ideologie verpflichtet, was würde denn das bedeuten, so ein Satz? Dann müsste man doch erst anfangen, das wäre doch gar keine Antwort, das würde gar nichts aussagen, denn das sind zwei verschiedene Sachen, wenn ich als chinesischer Bauer sage, ich bin Maoist, oder wenn ich als französischer Student sage, ich bin Maoist.
Oder als deutscher Schriftsteller.
Das sind vollkommen verschiedene Sachen. Das heißt, diese Auskunft wäre eine Scheinauskunft, ja, sie wäre eine scheinbare Auskunft, sie würde überhaupt nichts aussagen.
Ja.
Und wir dürfen ja auch eines nicht vergessen, dass die Ideologie immer auch den Zweck hat, ihren Inhaber über seine realen Verhältnisse hinwegzutäuschen.
Mhm.
Nicht? In diesem negativen Sinn ist Ideologie falsches Bewusstsein. Und zwar ein falsches Bewusstsein, das zu einem gewissen Grad unvermeidlich ist. Weil es den Leuten überhaupt erlaubt, weiterzuleben, weiterzumachen. Dazu brauchen sie Gründe. Dazu brauchen sie Gründe, die finden sie in der Ideologie. Und die Auflösung des falschen Bewusstseins ist eine unendliche Arbeit. Keine Arbeit, die man so sich bis morgen früh 11 Uhr abliefern kann, ist nicht möglich. Und insofern muss man eine ideologiekritische Haltung einnehmen, in dem Bewusstsein, dass man die Ideologie nicht auflösen kann. Ideologiekritische Arbeit ist eine unendliche Arbeit. Es gibt ja sogar Fälle, wo die Ideologiekritik selbst zur Ideologie wird.
Ja, das hat man ja auch hier in der Bundesrepublik sehr deutlich in den 50er, 60er Jahren gesehen.
Ja,
sieht man immer noch jetzt. Ja. Nun, meinte ich diese Frage eigentlich sehr viel vordergründiger, weil es viele Schriftsteller gibt, die sich für eine Tendenz des politischen Denkens entschieden haben. Aber eben diese Festlegung auf eine bestimmte Tendenz würden sie nie für sich akzeptieren.
Nein, das ist Sache der anderen aus dem, was vorliegt, so können die ihre Schlüsse ziehen und können jetzt mich benennen, wenn sie Lust dazu haben, wenn ihnen das interessant vorkommt, können sie jetzt benennen und sie haben ja auch einige dieser Sachen da vorgelesen und sagt, Herr A sagt X und Herr B sagt Y und der Nächste nennt mich einen Deisten und so, das können die alle machen, wie sie wollen, nur mir fällt dazu dann nichts ein.
Das berührt sie auch nicht.
Nein, das ist deren Arbeit oder deren Vergnügen, das zu machen, aber ich kann da keinen Dialog erkennen, ich kann da keine Möglichkeit erkennen, das zu bestreiten. Warum soll ich bestreiten, dass ich Deist bin, wenn irgendjemand meint, ich sei Deist und er findet dann irgendwelche Textstellen, die diese Meinung in seinen Augen bestätigen, dann ist das seine Sache. Ich möchte das nicht einmal bestreiten.
Aber Sie sind also Sie sind also nicht unbedingt abhängig von dem Applaus der anderen, von Klischees, mit denen man sie bedeutend zudeckt, mit denen man sie sozusagen in eine geschichtliche Bedeutung hineinhebt. Sie sind eher lieber ein Einzelgänger. Das ist wieder ein Klischee, was ich benutze, aber ich versuche es eben zu benutzen, damit Sie es...
Schauen Sie, ob man Einzelgänger ist oder nicht, das liegt ja nicht in der Hand der Personen, sondern das hängt ja wiederum ab von den Umständen. Es gab schon ein paar Jahre, wo ich alles andere als ein Einzelgänger war. Aber das habe ich mir ja nicht herausgesucht. Das war ja
was
nicht
eine das Sache, die ich herausgesucht
habe, sondern es waren 67, 68, 69. Ich habe ja kaum etwas publiziert. Ich habe also, bin so weit gegangen, diesen Beruf weitgehend an den Nagel zu halten, weil es da eine Sache gab, die mich interessiert hat, von der, mit der ich mich bis zu einem gewissen Grad identifizieren konnte. Und ich habe also damals keineswegs gesagt, ja, ich will aber doch lieber bitte ein Einzelgänger sein und geh weg, Geschichte, geh weg, lass mich in Ruhe, und habe ich ja nicht gesagt. Das heißt, es ist auch das ist nicht etwas, was man sich heraussucht. Ich meine, ich weiß nicht, man sucht sich den Faschismus nicht heraus, man sucht sich den Antifaschismus nicht heraus, man sucht sich die Geschichte nicht heraus. Das ist nicht unser, und es liegt nicht in unserer Hand.
Aber es liegt doch in etwa in unserer Hand, wie wir uns verhalten können.
Natürlich kann ich mir auch Leute vorstellen, die sagen, also, das ist mir gleich, wozu, ich will nur irgendwo zu gehören. Zu diesen Leuten würde ich mich nicht zählen. Und was so den Applaus betrifft, ja, das ist schwer zu bestimmen, wie weit man da dem, sagen wir, dem Phänomen des Erfolgs gegenüber immun ist oder nicht immun, da täuscht man sich sehr leicht drüber. Ich finde ja, Erfolg in gewissen Grenzen schadet nicht.
Mit Sicherheit nicht, nur in...
Schadet nicht, und ich meine, gut, ist dieser Erfolg auch ein sehr relativer, das ist ja noch nicht so seinen Kopf verdreht, das ist eine relative Sache, schauen Sie, wenn man 3 Jahre an einem Buch arbeitet, gut, dann werden eben 10.000 Exemplare davon unter die Leute gebracht, man kann das Erfolg nennen, überwältigend scheint es mir nicht, so, dass es einem direkt den Kopf verdrehen könnte, kommt ich mir auch nicht vor. Es ist natürlich angenehm, dass es doch so Personen gibt, dass es Leute gibt, die Notiz von der Arbeit nehmen, die man macht. Das finde ich angenehm, das würde ich nie bestreiten. Und was so die Markt- oder Geldseite der Sache betrifft, so ist auch da, es ist ein kompliziertes Spiel. Erfolg kann Abhängigkeiten schaffen, aber auf der anderen Seite kann er Abhängigkeiten vermindern. Ich meine, wenn man nicht am Verhungern ist, ist es sicher leichter, einen Vorschlag zum Beispiel abzuschlagen. Man kann sehr leicht Nein sagen, wenn man nicht am Verhungern ist. Es wäre doch lächerlich, sich darüber zu beklagen oder das nun verdächtig zu finden. Ich finde das sehr angenehm.
Ja, nun sagt man ja immer, und man sieht das ja auch ein bisschen, dass etwa Günter Grass, der nun seinen Erfolg, seinen Ruhm dann auch in die Waagschale der politischen Wirkung geworfen hat, dass ihn doch der Ruhm, der literarische Ruhm, verändert hat.
Ja, aber das ist auch eine Erscheinung von anderer Größenordnung. Wissen Sie, ich meine, wenn Sie noch etwas weitergehen und einen reinen Star betrachten, dann ist doch das Ruhm, kann man das eigentlich nicht mehr nennen. Heute hat es mehr die Form so der Prominenz auch und des Erfolgs, Success,
ja,
Prominenz und so weiter, Publicity. Das sind alles ja eigentlich Kategorien, die in der alten, ehrwürdigen, traditionellen Kategorie des Ruhms gar nicht mehr so viel gemeinsam haben. Aber ein großer Star ist natürlich eine gesellschaftliche Kraft ausgeliefert, die ungeheuer stark ist und die... Davon kann man ja in Fällen wie meinem gar nicht reden. Das sind ja sehr kleine Kräfte. Relativ dazu sind es sehr kleine Kräfte, die man sicher auch leichter vertragen kann. Aber wenn das eine gewisse Größe überschreitet, wird es natürlich schwieriger. Es wird schwieriger. Ich meine, ich weiß nicht, wenn Sie Mick Jagger oder Marilyn Monroe sind, dann sich da gegen so eine ungeheure Springflut
zu behaupten, öffentlicher Besitz.
Das ist schon schwierig, das kenne ich ja nicht außer vor Augen, ich weiß nicht, wie das ist. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, dass man sich dagegen zu behaupten, weil es eine gesellschaftliche Kraft ist.
Aber man kann sich doch zurückziehen in einer Situation, nicht wenn man nur von der Öffentlichkeit ja lebt, wie es der Staat tut, aber ein Schriftsteller, der berühmt wird, wird ja nicht wegen seiner Starrhaftigkeit berühmt, sondern wird erstmal wegen seiner Produktion berühmt.
Na, wollen wir es hoffen.
Und natürlich auch durch die Weise, wie er mit dieser Produktion umgeht.
Sicher, ja.
Was er daraus dann macht im Öffentlichen. Aber er hat doch die Möglichkeit, sich wieder zurückzuziehen und an die Arbeit zu begeben. Während wenn ein Star sich zurückzieht, dann ist er
Existiert er nicht mehr.
Ja, ja. Ist er eben nicht mehr in. Aber in diesem Sinne leben Sie ja doch, in diesem Sinne haben Sie doch immer eigentlich zurückgezogen gelebt, während dieser Zeit nach 67 nicht, aber da ja nun nicht gerade auf einer Seite, die nach Ruhm orientiert war oder nach Ruf oder so, sondern auf eine ganz pragmatische politische Arbeitsweise. Und danach haben Sie sich eben doch wieder sehr zurückgezogen. Sie leben doch hier in Berlin nicht im Literaturbetrieb, sondern Sie leben doch ganz abseits.
Die eigentlich interessante Frage mit dem Bekanntheitsgrad ist ja die, wie weit ein gewisser Bekanntheitsgrad notwendig ist, damit man Zugang zu den Produktionsmitteln hat. Und das ist für mich der einzig interessante Aspekt eigentlich in der ganzen Sache. Und da wird man schon sagen müssen, dass in dieser Beziehung so das, was man Erfolg nennt, günstig ist zunächst mal, weil es Produktionsmittel eröffnet. Der Schriftsteller ist ja jemand, der keine Produktionsmittel hat, der über seine eigenen, die Mittel zu seiner Produktion nicht selbst verfügt. Also er ist darauf angewiesen, Zugang zu kriegen.
Das heißt, es liegt nicht an ihm, ob er publiziert wird oder nicht, sondern es liegt an den Medien, über die er arbeitet.
Eben, und da ist es dann einfach notwendig, dass man, um diesen Zugang zu kriegen, unter unseren Bedingungen, muss man es erreichen, dass die Leute, die über die Produktionsmittel verfügen, wissen, wer das zum Beispiel ist. Die Kulturindustrie hat ja ein sehr kleines und kurzes Gedächtnis, sie kann sich nicht viele Leute merken. Also muss man zu denen gehören, wer ist es nützlich, zu denen zu gehören, die sie sich merken kann. Am deutlichsten wird es, je größer das Produktionsmittel, desto klarer ist der Fall. So, wenn Sie einen Film machen wollen, ja, da können Sie der begabteste Hund von der Welt sein, die besten Ideen haben, aber Sie brauchen 1 Million, um diesen Film zu drehen. Er muss mit vielen anderen Leuten zusammen, er muss distribuiert werden und so weiter und so fort. Und ich meine, in dem Sinn kann man, glaube ich, am ehesten davon sprechen, dass mit einiger Überlegung ein gewisser Grad von Bekanntheit strategisch eingesetzt werden kann.
Ist es Ihnen denn nicht passiert, dass Sie, als Sie sich sozusagen erstmal verabschiedeten von der Literatur und dann 1967 bei den Studenten mitmachten, ist es Ihnen dann nicht passiert, dass Ihnen plötzlich Produktionsmittel verweigert wurden in dem Sinne?
Oder das kommt darauf an, welche Produktionsmittel man braucht und wozu man sie braucht. Sicherlich, ich meine, es gab damals eine ganz interessante kleine Anekdote, so in den Tagen von 68, gab es mal ein paar tausend Leute, die sind zum Sender Freies Berlin hingegangen und haben verlangt, sie wollen Sendezeit haben. Natürlich ist diesen Leuten das Produktionsmittel sofort verweigert worden, ganz klar. Und es hat darüber immerhin noch Diskussionen gegeben, weil eben die Situation damals eine etwas delikate war. Man konnte die nicht einfach nach Hause schicken. Das war eben schwierig, weil es auch so viele waren. Die waren so lästig. Also musste man ihnen sich auf eine Diskussion einlassen. An diese Diskussionen erinnere ich mich schon. Also das ist ein Fall, wo ein Produktionsmittel verweigert wird, was einerseits an denen liegt, die sie verlangt haben, und andererseits an dem, was die sagen wollten. Solche Fälle sind sicher, lassen sich namhaft
Gehörten
machen.
Sie zu diesen
Leuten? Ja, ich war einer von diesen Leuten. Ich bin auch reingegangen und habe mit dem Intendanten da diskutiert und so. Das war ganz komisch. Natürlich habe ich mir wenig Illusionen gemacht, dass der Intendant sagen wird, ja, kommen Sie herein, also machen wir es doch so. Sie kriegen immer eine halbe Stunde da. Von 6 bis 7 dürfen Sie immer im Radio reden. Das war uns schon klar. Aber trotzdem wollten wir diese Probe aufs Exempel machen. Das war, also wenn Sie danach fragen, war das ein Fall, wo sich das sehr, sehr deutlich gezeigt hat.
Wenn Sie aber zum selben Intendanten gegangen wären und hätten gesagt, Sie wollen eine Sendezeit haben für eine Stunde im Nachtprogramm über, was weiß ich, über ein literarisches Thema. Das hätten Sie ohne weiteres bekommen.
Ich weiß nicht, der gleiche Intendant hat ja das Nachtprogramm abgeschafft und den Redakteur hinausgefeuert und so weiter. Also ich glaube, in diesem Fall kann man den Kreis derer, denen Produktionsmittel verweigert werden oder die davon weggescheucht werden sollen, schon etwas weiterziehen.
Also würden Sie sagen...
Das ist der Intendant des Senders Freies Berlin,
Herr Barzig. Ja. Sie würden also sagen, dass Ihnen tatsächlich in solchen Situationen die Produktionsmittel verweigert worden.
Ja, aber auch da würde ich nicht einfach mit Empörung darauf reagieren, denn schließlich, das ist doch ein Fact of Life, das ist eine Tatsache unseres Lebens, die jeder weiß. Ohnehin sind die Schriftsteller privilegierte Leute, weil sie überhaupt irgendein Mittel haben, um sich öffentlich zu äußern, während sonst die Meinungsfreiheit für die Mehrzahl der Leute einfach eine reine Fiktion ist, weil sie überhaupt keinen Zugang zu irgendeinem Produktionsmittel haben. Die haben ja schließlich auch etwas zu sagen.
Ja, wir haben ja eben festgestellt, dass es eben nicht alle Schriftsteller die Möglichkeit der Produktionsmittel haben, sondern dass dazu schon eine gewisse Prominenz gehört, um relativ das zu machen, um relativ das machen zu können, was diese einzelnen Schriftsteller machen wollen.
Dennoch glaube ich nicht, dass es sich da einzig und allein um ein Schriftstellerproblem handelt. Das wundert mich auch immer bei den Diskussionen, die Schriftsteller führen. Die sehen ja davon ab, dass zum Beispiel, wenn jemand in einem Betrieb einem etwas zu sagen hat, ja, und wenn er den Mund da aufmachen will, dass da die Grenzen der Meinungsfreiheit ungeheuer eng gezogen sind. Der kann ja, in einem Betrieb können sie ja eigentlich gar nichts sagen. Also es sei denn, in einer Situation, die es schon als abnorme gilt, zum Beispiel während eines Streiks, da kommen dann einige Dinge kommen dann heraus, da wird einiges gesagt, aber normalerweise muss man sich ja in einem Büro zum Beispiel, diese Angestellten sind eigentlich noch schlimmer dran, weil in einer Fabrik kann man wenigstens zu dem Arbeiter nebenan, da kann man wenigstens ein bisschen schimpfen, aber in einem Büro ist schon eine Atmosphäre so der totalen Unterdrückung jeder Meinungsfreiheit. Und ich meine, wenn die Schriftsteller jetzt sich zu der Frage äußern, der Produktionsmittel und der Möglichkeit, der Äußerungsfreiheit in diesem Land, dann sollten sie vielleicht doch nicht ganz davon absehen, dass selbst dem Schriftsteller die größten Schwierigkeiten hat, selbst der ist ja noch in einer vergleichbar sehr günstigen Situation.
Ja. Wie würden Sie denn idealerweise die Produktionsmittel verteilt sehen, etwa in unserer Branche, in der Literatur, bei den Medien, in der privilegierten Branche?
Ja, also Ideale aufzustellen, ist ja nicht meine Gewohnheit, wissen Sie, Herr Arnold. Das ist nicht meine Gewohnheit, sondern... aber zum Beispiel hätte ich es ganz gut gefunden, wenn eine Minderheit, denn die 3000 Leute, die physisch auf diesem Platz vorhanden waren, auf dem Theodor-Heuss-Platz in Berlin, die waren ja nur eigentlich eine Delegation, diese 3000 Leute. In Wirklichkeit standen hinter diesen 3000 Leuten, sagen wir mal, 60.000. Und ich hätte es keineswegs undemokratisch gefunden, wenn diese 60.000 Personen tatsächlich Sendezeit bekommen hätten. Das hätte ich ganz gut gefunden. Denn ich meine, wir hören ja im Rundfunk so Sendungen neuer Musik, die also für eine Minderheit von ungefähr 300 Personen relevant sind. Wir hören den Kirchenfunk, wir hören den Landfunk, wir hören tausend Sachen. Warum sollen diese 60.000 Leute nicht die Möglichkeit haben, sich im Rundfunk zu äußern? Und sicher kann man da auch institutionelle Vorschläge machen. Ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel das holländische Fernsehsystem kennen. Wenn wir jetzt schon konkret werden, das lässt sich durchaus konkretisieren. In Holland ist es so, dass wenn Sie... Es gibt eine zentrale Institution, die die technischen Möglichkeiten des Fernsehens in der Hand hält, also Sender, Studios, Aufnahmeräume und so weiter. Die haben aber keinerlei Programmkompetenz, sondern eine Programmkompetenz haben gesellschaftliche Gruppen, die eine gewisse Größe erreichen. Also ich glaube, die Zahl liegt jetzt bei 18.000 oder 20.000. Sie schlagen ein Programm vor öffentlich und sie laden andere Leute dazu ein, sich darauf gewissermaßen zu abonnieren, das heißt an dieser Sache teilzunehmen. Wenn sie eine gewisse kritische Größe erreichen, steht ihnen Sendezeit zu, das heißt, das Fernsehen ist ein Servicebetrieb. Im Grunde ist es ein Servicebetrieb für die Bevölkerung. Das finde ich zum Beispiel ein ganz vernünftiges Modell. Ich will nicht sagen, dass das holländische Fernsehen ideal konstruiert ist, aber es handelt sich ja nicht darum, Ideale aufzustellen, sondern einleuchtende Möglichkeiten zu zeigen, wie man mit den Medien auch umgehen kann. Und es ist scheinbar jedenfalls ein Schritt in eine ganz vernünftige Richtung zu sein. Ich sehe gar nicht ein, warum da irgendwelche Aufsichtsräte über dieses Medium da verfügen sollen. Allein diese ganzen Kompetenzen sind ja völlig unklar, die sind ja nicht durch nichts gedeckt. Das ist nur so, weil es so ist. Weil die Verhältnisse so sind.
Ja, ich meine, das geht natürlich weit über diese spontane Reaktion damals auf dem Theodor-Horst-Platz
hinaus, ja, natürlich.
Denn sowas kann man dann immer noch mit der Spontanität und der Möglichkeit voller Zeit und so weiter entschuldigen. Aber gerade weil man diese Flexibilität nicht hat, ist das natürlich noch umso starrer, auch dann in einer solchen Situation.
Gut, ja, das ist auch nur ein Vorschlag zur Güte und insofern ein Vorschlag, der, wie wir alle wissen, keine Realisierungsmöglichkeiten hat und so weiter, aber weil Sie eben fragen, wäre denn überhaupt etwas anderes denkbar? Natürlich wäre etwas anderes, wären Millionen von anderen Dingen denkbar, als die der Fall sind.
Das ist richtig. Nun haben wir ja nicht nur den Rundfunk, sondern es gibt eben auch Zeitungen und beim Fernsehen ist etwa dieselbe Situation wie beim Rundfunk, aber bei Zeitungen etwa, die nun meist in der Hand privater Unternehmer
natürlich.
Sind. Da stellt sich das Problem ja noch kritischer.
Ja.
Und wie wäre das zu ändern?
Ja, sicherlich reformistische Lösungen führen hier wahrscheinlich nicht weit. Das heißt, man müsste da schon auch in die Besitzverhältnisse gehen.
Verstaatlichen? Aber was nützt es,
wenn... Verstaatlichen?
Dann gibt es ja nur einen neuen Unternehmer.
Wieso verstaatlichen? Selbst diese holländische Geschichte ist ja eben das Gegenteil einer Verstaatlichung, soweit ich sehe. Gut, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt solche Programme da ausarbeiten wollen. Zu zweit ist das auch nicht sehr
völlig irrelevant.
Aber ich meine, ich glaube, der Sinn Ihrer Frage war ja auch, sollte ja demonstriert werden, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen sorgen.
Ich meine, wir brauchen also nicht jetzt groß noch Möglichkeiten, wir brauchen jetzt nicht groß auf Geschichten zurückzublicken, dass es da und da und da Fälle von Verweigerung dieser Öffentlichkeit gegeben hat oder dieses Produktionsmittels gegeben hat. Wir wissen, dass es die vielfältig gegeben hat.
Ja.
Und der Wallraff ist etwa ein ganz gutes Beispiel dafür, auch Max von der Grün oder andere, von denen ich es selbst weiß.
Ja.
Aber das System ist eben mal so und es lässt das zu. Nun sprachen wir vom Ruhm vorhin. Es gab ja mal zu der Zeit Mitte der 50er Jahre, zu der Zeit Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, als die Gruppe 47 so die neue deutsche Literatur zur Weltgeltung brachte und dann auch begann sie ins Ausland, durch sich selbst ins Ausland zu transportieren, Princeton, Sigduna, gab es ja so einen harten Kern der Gruppe, jedenfalls in der öffentlichen Meinung, Martin Walser, Günter Grass, Uwe Johnson und eben Hans-Magnus Enzensberger. Wie sehen Sie nun selbst Ihre Entwicklung etwa in den letzten 15 Jahren, wenn Sie sie vergleichen mit eben diesen Kollegen?
Ich weiß nicht, ob es so einen harten Kern gegeben hat. Wahrscheinlich war der harte Kern der Gruppe 47 Hans-Werner Richter.
Das ist jetzt aber ein Ausweichen.
Möchte das nicht ohne weiteres so akzeptieren,
die was Sie sagen. Die publizistisch wirksamsten Schriftsteller waren, das war nicht Hans-Werner Richter, sondern das waren
wohl
diese vier.
Ja, das mag schon sein. Ja, ob die eine Gruppe gebildet haben...
War das ein Freundeskreis eigentlich?
Ob die eine Gruppe innerhalb der Gruppe gebildet haben, das weiß ich auch nicht so bestimmt. Also Ihre Frage enthält eine Menge so versteckter Behauptungen, von denen ich gar nicht weiß, ob sie zutreffen. Sicherlich gab es eine gewisse Solidarität der Schriftsteller damals, die hauptsächlich durch den Außendruck, glaube ich, bedingt war, wenn man das so rückblickend übersieht. Natürlich waren die Leute in einer gewissen Vereinzelung und es gab einen gewissen Konformitätsdruck von außen, der sich ja dann bis in die Reden von irgendwelchen Bundeskanzlern hinein hat feststellen lassen. Unter diesem Außendruck sind die Leute natürlich zusammengerückt. Sie haben ihre gemeinsamen Interessen damals schon bis zu einem gewissen Grad eingesehen und erkannt und sie haben in dem Sinn gemeinsam operiert. Aber die andere Seite der Medaille war natürlich die, dass unter diesem Druck von außen die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Personen tendenziell eher verschwunden sind, als dass sie sich artikuliert hätten.
Die natürlich vorhanden waren.
Ja, die immer vorhanden waren. Und in dem Moment, wo dieser Außendruck durch größere gesellschaftliche Veränderungen zurückgegangen ist, in dem Maß hat sich natürlich auch der Zusammenhalt, die Kohäsion zwischen diesen Autoren hat sich gelockert und jeder ging so in seine, jeder schlug so seinen Weg ein und es wurde dann eben nach außen hin sichtbarer. Dass die im Grunde gar nicht so aus dem gleichen Napf da fressen.
Das ganz selbstverständlich, da braucht man sich eben nur die Früchte, nämlich die Produkte anzusehen, wie verschieden sie waren. Aber es hatte doch damals so den Anschein, ich will versuchen, das zu verdeutlichen, wie das auf jemanden gewirkt hat, der draußen stand, außerhalb der Gruppe und außerhalb überhaupt auch des Literaturbetriebs zu der damaligen Zeit. Da war eben... erschienen eben immer wieder zusammen und die Wochenzeitung Die Zeit hat da eine große Rolle gespielt, erschienen immer wieder die Schriftsteller Günter Grass, Martin Walser, Hans Magnus Enzensberger, etwas abseits, aber doch auch noch dazugehörend Uwe Jonsson, als von einem gemeinsamen politisch-moralischen Verständnis, das waren die Prototypen der engagierten Literatur, wie man sie damals eben nannte. Und das war sozusagen nicht nur ein Freundeskreis, sondern in der Wirkung auf die Bevölkerung, auf die Leser, auf die interessierte Bevölkerung, war das sozusagen ein neuer Ansatz. Danach hat sich das aber doch sehr verändert. Günter Grass, politisch jetzt mal verfolgt, ging ganz auf die Linie der SPD. Sie haben sich freigehalten von politischen Gruppen, von politischen Parteien. Sie haben sich freigehalten von politischen Parteien, Uwe Jonsson, so viel ich weiß, auch. Ja. Und Martin Walser ging an die Seite der DKP. Das ist doch eigentlich...
Und was folgt daraus? Was soll man daraus schließen?
Nein, was man daraus schließen soll? Es ist doch sehr interessant zu sehen, wie aus einem ähnlich oder gleich geglaubten Keim politischer Überzeugung diese Entwicklung hervorgegangen ist. Denn ist das beispielhaft für die Entwicklung von Gruppen, politisch bewussten Gruppen in der Bundesrepublik?
Ja, das Ganze ist natürlich ein Effekt der Politisierung. Insofern ein sehr gutes Zeichen, dass die Leute eben anfangen, nun nicht mehr so irgendwie dann doch alle Fünfe gerade sein zu lassen, nicht? Denn das war ja ein bisschen der Fall. Also ich meine, gut, man war eben antifaschistisch oder irgend so etwas. Also eine sehr vage politische Charakteristik. Und das hat sich eben definiert im Prozess der Politisierung, blieb gar nichts anderes übrig. Jeder musste, es gab eben Punkte, an denen Entscheidungen notwendig waren,
diese Entscheidungen dass man getroffen aus, der, aus dem einfachen Resolutionsgehabe, was ja damals sehr stark, in die praktische politische Arbeit
sehr einfach gut. Und es wurden dann eben die Definitionen wurden genauer. Die Bestimmungen wurden schwieriger, aber auch genauer, und das ist ein Vorteil. Und auch, dass also so ein Oligopol von einigen Schriftstellern, wenn das stimmt, wie Sie das beschreiben, wäre das auch ein günstiger Effekt, dass so ein Oligopol nicht mehr existiert. Denn das ist natürlich nur ein Notbehelf, vielleicht aus taktischen Gründen nützlich, weil es so eine ganze Literatur durchsetzen kann. Ja, ich meine, dieser Mafia-Aspekt der Gruppe 47 hat insofern seine Berechtigung, als es eben notwendig ist, so Positionen zu erobern. Jetzt nicht nur im eigenen Namen, sondern überhaupt, dass die Möglichkeit vorhanden sei, einer deutschen Literatur, dass die zur Kenntnis genommen werde und so weiter. Das war also ein Effekt und so taktisch ganz gut, aber natürlich strategisch schlecht, wenn das dominiert wird von einer Gruppe von Einzelpersonen, wenn sie ihre Darstellung richtig ist, ich will das jetzt mal unterstellen, dann ist es wünschenswert, dass nachdem diese Positionen erobert sind, nachdem eine Literatur ihre Existenz durchgesetzt hat, dass dieses Oligopol sich auflöst. Sehr gut.
Hans-Werner Richter hat mal gesagt, dass er die Wirkung der Gruppe 47 vor allen Dingen in ihrer moralisch-politischen, also moralisch betont politischen Wirkung gesehen hat. Diese Entscheidungen, die die Schriftsteller dann in die verschiedenen Richtungen geführt haben, diese vier Schriftsteller, sind dann vielleicht politische Entscheidungen. Wie beurteilen Sie denn die Entwicklung dieser Einzelnen?
Der Schriftsteller, die Sie da erwähnt haben. Krass ist natürlich in meinen Augen ein Erzähler. Er hat weiter
das Martin Bücher Walser vorgelegt, die über diese Bücher, da muss man über jedes einzelne Buch dann sprechen. So, ich finde nach wie vor so die Blechtrommel und Katz und Maus seine wichtigsten Texte. Das wäre ein literarisches Urteil, das müsste man dann begründen wahrscheinlich, aber so, man kann nur davon sprechen. Ich bin nicht der Meinung, dass es mit dem Grass seinen Erzählungen zu Ende ist. Warum? Der wird weiter seine epische Arbeit vorantreiben. In meinen Augen das Wichtigste, wo er am besten ist, was er am besten kann. Und was seine politischen Äußerungen betrifft, von Fall zu Fall, finde ich, das soll man die von Fall zu Fall auch prüfen. In manchen Fällen kann ich seiner Meinung durchaus beipflichten. Ich weiß nicht, wenn er über Sacharow spricht, dann finde ich das eigentlich sehr gut, was er zu dem Fall Sacharow sagt. Wenn er mir dann so die Schönheiten der Sozialdemokratischen Partei preist, dann hätte ich da einige Einwände, aber das sind alles alte Geschichten. Nicht? Ja, aber das muss man doch von Fall zu Fall sehen, ob er recht hat, so wie ich das von meinen eigenen... Wenn ich was sage, möchte ich auch am liebsten, dass die Leute sagen, hat er jetzt doch recht oder hat er da Unrecht? Wie stimmt das, was der sagt, oder stimmt es nicht? Und genauso würde ich mich dann auch dem Grass oder anderen Leuten gegenüber verhalten, wenn die etwas sagen. Das heißt, zu sagen, alles, was Grass sagt, ist Blödsinn, oder alles, was Grass sagt, ist ein großer Schriftsteller und deswegen hat er immer recht, ist ja Unsinn. Richtig, oder er ist Sozialdemokrat, also brauchen wir ihn gar nicht zur Kenntnis nehmen. Oder so, das sind doch alles ziemlich blödsinnige Reaktionen.
Nun gab es aber damals eine Zeit, und das war eben die Zeit 1968, als Grass sich sehr nachdrücklich gegen die Studentenbewegung ausgesprochen hat.
Ja.
Da gab es eben Zeiten, dass die vier Schriftsteller zum Teil jedenfalls nicht mehr miteinander sprachen. Die früher doch als guter Freundeskreis
gaben,
die aus politischen Gründen.
Sie können ja
öffentlich polemisieren gegeneinander und gegen verschiedene Meinungen. Und man kann die Meinungen jeweils einzeln analysieren und man kann dazu seine eigene Meinung wiederum haben. Aber wie konnte es kommen, dass man einfach nicht mehr miteinander redete? Und das hat es gegeben.
Das hat Grass selbst gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern. So Gespräche verweigern, aber das ist ja schließlich auch eine private Frage, ob jemand sich aus dem Weg geht oder nicht aus dem Weg geht, das hat eigentlich gar kein öffentliches Interesse. Öffentliches Interesse hat, was diese Leute da so öffentlich machen und was sie da so, vielleicht hat es öffentliches Interesse, mit Einschränkungen. Sehr viele sind auch einfach so nach außen getragene Klatschereien und so weiter, an denen ich gar kein Interesse habe. Es gibt also Feuilletonseiten, Feuilletonredakteure, die sich freuen, wenn sich zwei so in die Haare kriegen und es gibt ein bisschen Stoff, aber das ist doch vollkommen irrelevant.
Glauben Sie, dass bei Grass die Bindung an die Sozialdemokratische Partei vor allen Dingen über die personale Fixierung auf Willy Brandt
beruht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn es so etwas gäbe wie einen geborenen Sozialdemokraten, vielleicht käme er dem nahe. Als sehr junger Mann war das vielleicht anders, so wie ich ihn kennengelernt habe, hat er auch so in seinem Habitus noch etwas anderes, aber inzwischen glaube ich, dass das eine so von der Person her weitgehend gedeckte Sache ist. Das glaube ich schon, ist von der Person ziemlich weitgehend gedeckt. Natürlich gibt es dann also die Missverständnisse, gut, aber das ist auch nicht sehr interessant. Es gibt natürlich Missverständnisse, so, ich weiß auch nicht, ob Martin Walser, so, ich sehe ihn auch nicht so recht als Präsident eines Schriftstellerverbands in einem sozialistischen Land und so weiter.
Das kann sein,
dass es da auch Missverständnisse gibt, aber...
Martin Walser sagte selber, dass er überhaupt nie eine Figur wäre, die irgendeine leitende Funktion einnehmen könnte.
Glaube ich auch nicht.
Er ist, glaube ich, dazu, und da ähnelt er ihn ein bisschen... zu sehr intellektueller, als dass er eine Position, die er einmal erreicht hat in seinem Denken, dann mit Macht besetzt.
Ja, Vorsicht, und aber da ein Intellektueller, das wäre wahrscheinlich nicht der Grund, denn es gibt Intellektuelle, die fantastische Politiker sind. Denken Sie an Chuen Lai. Ich meine, gut, das ist jenseits aller Vergleiche.
Das ist aber wieder eine ganz andere
Region. Aber das ist ein intellektueller reinsten Wasser. Das ist natürlich ein ganz fantastischer Intellektueller. Ich schätze den als Intellektuellen sehr hoch. Gut, aber das können wir weglassen. Das ist nur eine Klammer, also weil das auch, glaube ich, nur ein Aberglaube ist, dass jemand als Intellektueller vom Gebrauch der Macht eo ipso disqualifiziert wäre. Das nur deshalb, also diese Parenthese. Aber was jetzt so die anderen Schriftsteller betrifft, schauen Sie, wir wollen jetzt uns da noch nicht gegenseitig über die abfragen. Ich finde das nicht sehr ergiebig. So, ich kann immer nur sagen, ja, ich lese ja alles, was die anderen schreiben. Ich lese immer die Bücher von meinen alten Freunden.
Aus Loyalität?
So, aus Anhänglichkeit. Ja, ich möchte ja auch aus Neugier, ich möchte wissen, was hat er denn jetzt wieder gemacht. Aber das ist ja doch mehr eine private Sache. Ich bin ja kein Literaturkritiker. Und dann auch, wissen Sie dann auch, es gibt ja auch sehr viele Schriftsteller, die man persönlich gar nicht kennt oder kaum kennt. Ein Mann wie Wallraff, das ist ja ein ganz anderes Verhältnis, wissen Sie. Ich meine, ich bin kein Freund von Wallraff, auch nie ein Freund von Wallraff gewesen. Deswegen kann man doch da Sie besser drüber sprechen. Da kann man, ja, so ich kenne ihn als Person nicht, kann man doch besser drüber sprechen, als diese ständige Vermischung von so persönlichen Geschichten und irgendwelchen Fragen so der Theorie oder der ideologischen oder ästhetischen Fragen. Das finde ich, sollte man, diese Vermischungen sind nicht so ergiebig.
Gut, wir sind bei Wallraff. Halten Sie die Arbeiten von Günter Wallraff für literarisch und politisch für wichtig? Und würden Sie auch sagen, dass da etwa die literarische und politische Praxis zu dem geliefert wird, was Sie im Kursbuch theoretisch zu realisieren versuchen?
Ja, Wallraff ist ja eigentlich ein sehr origineller Schriftsteller. Das ist etwas, was auch in der
originell?
Ganzen... Ja, was in der ganzen Ideologiediskussion und in den ganzen vorschnellen Versuchen, Politik auf Flaschen zu ziehen, immer zu kurz kommt. Ich meine, was ich zum Beispiel... Ein literarisches Moment bei Wallraff, das immer zu kurz kommt, ist, dass er in seiner Technik sehr alte literarische Modelle benutzt. Also es ist das Modell der Tarnkappe, Harun el-Rashid. Ja, er ist ja ein Mann, der ein ständiger Verwandlungskünstler. Mhm. Es hat etwas von Felix Krull. Ja, verstehen Sie, diese ganzen Momente, die scheinen mir ja sehr interessant und die bringen auch in seine...
Die haben ja einen ganz offensichtlichen Zweck haben.
Ja, aber die bringen, ja natürlich, die sind funktionell. Aber sie bringen zugleich in seine Non-Fiction-Arbeit, in das, was man so gewöhnlich dokumentarisch nennt, bringen sie natürlich einen Moment von Fiktion, von Literarisierung und von Fiktion, die aber absolut funktionell verwendet wird. Das scheint mir also zum Beispiel sehr reizvoll und sehr auch eine echt literarische Erfindung.
Die Form der Reportage, des Berichts ist ja nicht sehr originell an und für sich. Aber die Originalität, die da fehlt, glauben Sie, wird eben reingeholt durch die Methode,
mit
der er arbeitet.
Ja, ja, der Autor ist ja ein Stück, ist ja ein Teil, ist ja eine Person dieser Arbeiten, der kommt in diesen Arbeiten vor, und zwar kommt er vor als eine fiktive Person.
Natürlich, als der Arbeiter oder als der Bote. Oder
das ist sehr interessant. Diese
Rolle, die er annimmt, um etwas herauszubringen. Aber ich glaube, Wallraff würde ihn diese literarische Argumentation selbst nicht abnehmen, denn es geht ihm, glaube ich, ganz und gar nicht darum, um diese literarische Ebene, die auf diese Weise in seine Texte hineinkommt, sondern es geht ihm, glaube ich, einzig und allein um die Tatsachen, die er herausfindet,
ja,
die er
für viel
wichtiger hält.
Das mag schon sein, aber da sind wir wieder bei den Absichten des Autors, die sozusagen keine Autorität haben gegenüber der Arbeit. Das Resultat hat die Autorität und nicht die Absichten haben die Autorität. Und im Übrigen bin ich gar nicht so sicher, dass Wallraff mir da widersprechen würde, denn diese Tatsachen findet er ja nur heraus, indem er diesen Hebel ansetzt. Das ist also durch das funktionelle Verhältnis ist diese literarische Erfindung zugleich eine politische Erfindung. Mit allen Risiken, denn sie enthält natürlich auch Risiken, deren sich, glaube ich, Wallraff absolut bewusst ist, weil so die Impersonation, die fingierte Person, die der Träger der Erzählung ist, ist natürlich nicht identisch mit der impersonisierten, mit der nachgemachten Person. Also der als Arbeiter verkleidete Wallraff ist nicht der Arbeiter.
Nein, natürlich.
Und daraus ergeben sich natürlich auch Schwierigkeiten, daraus ergeben sich dann auch allerhand Probleme und nicht nur diese praktischen, dass er also auf schwarze Listen kommt, das sowieso. Unsere Feinde sind ja ohnehin das, was uns immer sicher bleibt, worüber uns wir gar keine Sorgen machen brauchen. So, das betrifft jeden von uns und ganz gleich, was wir in Interviews sagen, auf unsere Feinde ist immer noch Verlass. Das wollen wir auch mal festhalten, das ist bei Wallraff natürlich ganz besonders deutlich. Aber das es entstehen auch dabei Probleme und Interferenzen und
Probleme, schillernde, die aber in der Figur des Autors liegen, eben weil er, wenn er in den Betrieb geht, nicht die Erfahrung machen kann, die einer hat, der bis an sein Lebensende da zu sein hat und dann eventuell stirbt oder vielleicht noch ein bisschen die Rente auslebt.
Also es ist ein literarisches Phänomen, denn das führt auch zu einem eigentümlichen Opalisieren des Texts. Natürlich, das führt zu einem, das ist eben keine, es ist eben nicht das platte Dokument, kann das schon nicht sein. So, weil ständig diese, diese Momente der Irritation reinkommen, die also aber den Text absolut reicher machen und zwar natürlich in dem Maß auch zur Qualität werden, in dem Maß, in dem sich Wallraff dieses Sachverhalts bewusst ist. Was ich glaube, so, es hat er zumindest zunehmend, das Moment von Inszenierung nimmt ja zu, denken Sie an diese Geschichte mit dem Gerling-Konzern, die fantastische, aber das hat natürlich den Charakter,
das ist aber
hat
dramaturgischen Charakter. Das ist natürlich eine der Geschichten, eine der Verkleidungssachen von Wallraff, in der er selbst im Betrieb noch seiend aus der Rolle herausfällt, die ihm oktroyiert wird, die er als Bote
angenommen hat. Aber mit Bewusstsein operiert. Immer ganz
ist die Geschichte, dass er also in den Speisesaal der Direktoren geht und da auch dasselbe Essen haben will als Bote. Nicht? Ja. Dass er sich also dann sagt, wenn ihr mich hier nicht empfangen, wenn ihr mir hier das Essen nicht servieren will, dann serviert es mir im Chefzimmer. Nicht? Da bin ich dann ruhig und so weiter. Ich habe es mit dem Magen.
Leerstück.
Das Essen. Das ist natürlich, ein neuer Zug bei Wallraff. In allen anderen Rollen, die er angenommen hat, hat er ja konsequent die Rolle des Arbeiters bis zum Schluss gespielt.
Das ist eine Weiterentwicklung. Das ist aber sehr interessant und das wird eben von den Kritikern meistens gar nicht bemerkt. Die eigentlichen literarischen Erfindungen von Wallraff verschwinden immer. Man tut so, als sei das irgendwie ein platter Realitätsschilderer und so.
Ja, sei es reiner Dokumentarismus. Und die Frage daran anschließend, Sie haben ja auch da Erfahrungen mit dem Verhör von Havanna etwa, auch mit dem Dorothy-Roman. Gibt es überhaupt so etwas wie Dokumentarliteratur? Gibt es überhaupt... Es gibt natürlich das Genre Dokumentarliteratur, aber gibt es überhaupt das Dokumentarische, dass die Sache selbst zu Wort kommt? Oder ist nicht jede Niederlegung in Schrift, in Sprache gleichzeitig eine Literarisierung und eine Fiktionalisierung?
Ja, natürlich. Ist ein ganz irreführender Begriff, ganz theoretisch vollkommen unhaltbarer Begriff des Dokuments, weil er letzten Endes auf einen Begriff von Echtheit basiert und der Begriff der Echtheit ist ja untersucht worden, schon mein Benjamin hat darüber die Untersuchungen von Benjamin, wenn man heranzieht, ist der Begriff der Echtheit schon damals mit guten Gründen liquidiert worden. Also auf diesem so eine Unterscheidung, das Dokument wäre echt und das andere wäre unecht oder nachgemacht, ist schon theoretisch ganz unhaltbar. Aber jenseits von dieser allgemeinen Feststellung scheint mir eben interessant, wie das im Einzelfall sich verhält. Und da habe ich allerhand Erfahrungen gemacht. Ich bin ja zuerst auch mit einer gewissen Naivität an die Fundstücke herangegangen, habe sie dann so montiert.
Sie nennen es vom Dorothy.
Ja, also das Verhör von Havanna war eigentlich ein Objet trouvé. Allerdings ging es da auch nicht ohne Manipulationen ab und ich habe mir dann bei dieser Arbeit schon einige Überlegungen dazu gemacht. Dann kam zum Beispiel diese Dorothy-Geschichte, wo die Eingriffe von außen schon viel weiter gegangen sind als im Verhör. Und jetzt beschäftige ich mich mit Filmfragen, wo sich die Frage natürlich ganz... besonders deutlich stellt, weil die Anwesenheit der Kamera eben
die Realität,
verändert und so weiter.
Und auch ganz anders repräsentieren kann als die
Sprache. Und ich glaube also, dass man sich da eine sehr große Freiheit verschaffen sollte als Autor, dass man sich nicht einschüchtern lassen sollte von Vorstellungen der Authentizität, dass man keine Angst haben sollte vor dem Eingriff. dass der Gewinn der ganzen Sache liegt eben daran, dass man von der monologischen Struktur etwas wegkommt. Und da sehe ich dann schon sehr weitreichende Konsequenzen, dass man also sozusagen jetzt mit größerem Bewusstsein die anderen zum Sprechen bringt. In Wirklichkeit ist das natürlich auch der klassischen Literatur inhärent, dass es spricht, dass dieser Autor spricht nie allein oder für sich selbst, sondern es sprechen aus ihm zunächst mal alle anderen Schriftsteller, die vorher geschrieben haben und so weiter. Und dann aber die haben auch schon wieder irgendwas gehört. Nur können wir das natürlich jetzt zuspitzen. Wir können das zuspitzen. Wir haben ein sehr reiches Feld, Operationsfeld, so von einer Vielstimmigkeit. Ich komme auf den Radiokopf zurück, wovon wir anfangs gesprochen haben. Und das stellt eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten in Aussicht für die Autoren. Und ich glaube, dass da also noch das Wenigste gemacht ist. Ich glaube, dass der Weg noch viel weiter führt. Vor allem erwarte ich doch, dass mit der Zeit einen größeren Zuwachs an Souveränität im Verhältnis zu diesen Sachen. Das bei einem Einzelfall wie Wallraff sehe ich das ganz deutlich. Das ist natürlich, der ist doch da ein Stück weitergekommen, indem er jetzt diese Rolle problematisiert, indem er die Widersprüche, die in der Operation liegen, indem er die namhaft macht, hervortreibt und so weiter. Natürlich ist das nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten.
Glauben Sie denn, dass in dieser Weise zu produzieren, zu schreiben, die eigentliche Innovation der Anfang 70er Jahre, der Ende 60er Jahre gelegen hat? Die literarische Innovation, durch die Entdeckung des Dokumentarischen, des Authentischen.
Vielleicht schon richtig, wenn Sie das sagen, ich weiß nicht, ich habe darüber nicht nachgedacht, aber...
Ich weiß es auch nicht, ich habe gefragt,
aber es dafür halten. Sicher, wenn man das als Innovation bezeichnen will, dann muss man sicher eben den Begriff des Dokumentarischen, der sollte dabei dann keine Rolle mehr spielen. Das ist etwas, was uns im Gegenteil so anpflockt an veraltete Auffassungen. So, ich meine, es gibt ja auch solche Tendenzen in der Linken, die ganzen Arbeiterkorrespondenzen werden wieder hervorgeholt und so. Ich meine, in dem Sinn verspreche ich mir da wenig davon, weil dem entspricht ja auch überhaupt nicht so die Entwicklung der Produktivkräfte. Ich meine, man hat eben einen Schneidetisch. Und der Schneidetisch ist nicht zufällig entstanden, sondern der drückt schon eine Möglichkeit aus, die wir eben auch in unserem ganzen Kommunikationsverhalten, die ein Teil von uns ist. Der ist kein fremdes Objekt.
Nun könnten wir da über unseren eigenen Schatten zu springen versuchen, indem wir nicht den Schneidetisch geradezu, der ja entwickelt worden ist aus einer gewissen Haltung heraus, als zu erfüllendes Instrument ansehen, sondern wir könnten versuchen, den Schneidetisch wegzutun und könnten etwa, wie es manche Underground-Filme ja doch gemacht haben, einen 10-Stunden-Film drehen, wie sich ein Mensch verhält in einer gewissen Situation.
Ja, das wäre aber gerade, also in meinen Augen wäre das wieder kein souveränes Verhalten der Realität gegenüber, sondern es wäre wieder ein sklavisches Verhalten. Das heißt, es wäre wieder ein Aberglauben an Authentizität, so zeigen, wie es ist, ohne Eingriff,
kritisch Realität,
ohne Autor, ohne Eingriff. Und das ist die dümmste aller Fiktionen natürlich, dass man keinen Eingriff zu machen braucht. Dass möglich wäre. Davon, also deshalb, gut, ist verständlich, dass an irgendeinem Punkt auch in der Hinsicht das Extrem aufgesucht worden ist. Also man muss ja jede Sackgasse offenbar in der Geschichte, muss jede Sackgasse bis zu Ende beschritten werden. Und gut, wenn dann jemand eben, ein Mann, der berühmte schlafende Mann, der da 18 Stunden lang schläft und wo die Leute dann natürlich niemand mehr zuschauen kann, das ist klar. Warum nicht? Also gut, aber Hinfahrt ist dann erwiesen, dass das nichts bringt. Den Effekt hat wenigstens dieser Film gehabt.
Nun gibt es aber doch diesen Fetisch der Realitätsgläubigkeit, der sich ja auch in dieser dem ganzen Dokumentarismus ausdrückt. Kann es sein, dass das damit zusammenhängt, dass man einfach versucht, als Schriftsteller auch politischer zu werden, dass man glaubt, in der Realität spielt sich das Politische ab, im Geschrieben das Moralische, und dass da eine Relation an
sicher steht. Sicher liegt da ein Irrtum zugrunde, den man vielleicht einen erkenntnistheoretischen Irrtum nennen kann. Und gut, die Beschreibung von Sackgassen ist auch nichts Zufälliges. Wenn die Sackgassen so verstopft sind, dann ist das ein Zeichen, dass die Leute da irgendetwas suchen in dieser Sackgasse. Und insofern sind auch die Sackgassen ernst zu nehmen, nur wenn man einmal schon sieht, das Ende der Sackgasse, dann braucht man sich nicht mehr hereinzustürzen, meine ich. Und ich glaube, das hat sich inzwischen schon abgezeichnet, das ist ja alles schon ein paar Jahre her.
Man braucht der Dokumentarismus selbst ja keine Sackgasse zu sein, sondern kann nur eine Stufe, sozusagen eine Innovationsstufe sein für etwas anderes. Nur diese Fetischisierung des Dokumentarischen kann natürlich die Sackgasse sein. Und da glaube ich, das ist allein schon erkenntnistheoretisch nachzuweisen, dass das so ist. Nun aber nochmal zurück zur Methode Wallraffs. Glauben Sie, dass das eine entsprechende Methode ist, die Sie im theoretischen Bereich mit dem Kursbuch realisieren? Das
bin ich nicht ganz sicher. Ich meine, der Wallraff ist ja auch sehr, das hängt mit dieser Tarnkappengeschichte zusammen. Das bringt ihm natürlich auch noch etwas ein, was dem Kursbuch weitgehend fehlt, nämlich diese Bücher sind ja sehr amüsant, die von dem Wallraff. Also ich meine, die lesen die Leute ja auch, das sind aber auch echt legitime ästhetische Momente. Ich meine, das ist unterhaltend zum Beispiel. Unterhaltend ist eine Qualität, die zunächst einen positiven Stellenwert haben muss.
Ja, da bin
und
ich
das
aber
Kursbuch ist leider, wie ich denke, nicht sehr unterhalten, oder wenn etwas Unterhaltendes ist, dann ist es doch so etwas, wo sich die Leute mehr so grinsen. Aber ich meine, verstehen Sie, wo das so ein Spiel ist. Das hängt natürlich auch mit den Autoren zusammen. Das Kursbuch ist ja keine Privatproduktion, sondern da arbeiten sehr viele Leute in der Linken, und die Linke glaubt ja nicht, dass Unterhaltung gut ist, anscheinend. Glauben die, dass das besser ist, wenn man das so schreibt? Das ist gewissen,
die Linke sei humorlos. Ja.
Das ist ein gewissen, das muss Arbeit kosten, so einen Aufsatz zu lesen, denn sonst ist er, das hängt mit der, hängt natürlich damit zusammen, dass die Linke weitgehend in der Universität verankert ist, und daher die Leute, die da schreiben, sind von der Universität.
Die
also
Ernsthaftigkeit
können sie,
des Akademischen.
Das ist leicht zu erklären, ja. Gut, aber ich meine, das ist bei Wallraff sicher nicht der Fall.
Gut, aber Sie sehr sparen, ich möchte doch da nochmal einhaken, wo Sie von der Unterhaltsamkeit der Wallraffschen Arbeiten sprechen. Ich habe jetzt dieses neue Buch von Wallraff und Bernd Engelmann gelesen, ja. Ihr da oben, wir hier unten. Ja. Amüsant kann sein, wenn Bernd Engelmann das Leben von Gabriele Henkel oder von Dr. Oetker und diesen Leuten beschreibt auf eine etwas sehr ironische Art und Weise. Ja. Das kann unterhaltsam sein. Aber wenn dann Günter Wallraff daneben hält, die Realität der Arbeiter,
ja,
die unter dieser Herrschaft einfach stattfindet, vorhanden ist, dann muss ich sagen, dann kann mich das nicht mehr unterhalten, sondern dann wird man bitterböse.
Das schließt sich gar nicht aus. Ich glaube, ich kann mir absolut Formen von bitterböser Unterhaltung denken. Und ich meine, ich schließlich ein Mord ist an sich auch kein besonders erheiterndes Vorkommnis, aber trotzdem
ist man Kriminalroman,
der ganze Kriminalfilm hat einen Moment von Unterhaltung, und selbst so die Abendschau ist manchmal sehr langweilig.
Das sieht man aber doch
als Fiktion.
Wenn diese
Interviews da kommen, dann ist es sehr langweilig, aber passen Sie nur mal auf, wenn Sie selbst so Nachrichten im Fernsehen sehen, natürlich, wenn da irgendein Minister irgendetwas sagt, das ist zum Sterben, er sagt ja auch nie etwas, aber dann kommt dieser Bankraub, und dann entsteht etwas anderes. Dann hat es also eine ästhetische Qualität, die der Minister nicht hat. Und diese Qualität kann man ruhig abkürzend und vereinfachend Unterhaltung nennen. Das heißt, man bleibt dabei. Es entsteht.
Also Sie meinen Faszination in dem Sinne. Faszination durch etwas außerhalb dessen, was ausgesagt worden ist.
Wir wissen doch, was Unterhaltung ist, weil wir alle Unterhaltung sehen.
Ich stoße mich natürlich an dem Wort Unterhaltung, weil es
Unterhaltung ist prima. Ich bin da entsetzt. Ich bin entschlossen, also um die Unterhaltung zu verteidigen. Das Moment der Unterhaltung
ist legitim. Ich habe nichts gegen Unterhaltung.
Das Vergnügen ist legitim. Das Vergnügen an der Tragödie ist ein Vergnügen. Die Tragödie, wenn sie gut gespielt wird, ist eine Unterhaltung.
Okay, einverstanden.
Und die Autoren, aber die könnte man direkt unterscheiden. Die eine, die das Moment der Unterhaltung einschließt, und die andere, die es ausschließt, die es darauf anlegt, die Leute anzuöden, ja, das heißt, mit auf die Leute herunterschauen, heißt es auch die Leute.
Dann lassen Sie uns doch das Unterhaltung anders definieren. Ich meine, mir wird es, ich kann mich nicht unterhalten, wenn ich einen im Fernsehen sehe, wie ein Bankraub praktiziert wird, wenn, wie in Stockholm das vor kurzem war, ja, mit der Geiselnahme, ja, wo das ja noch am Laufen war, wo das während diese Live-Aufnahmen aus Stockholm überspielt worden sind, der Fall noch nicht geklärt war. Wenn ich einen Kriminalfilm sehe, dann weiß ich, das ist Drehbuch, ja, das ist gemacht, das ist gestellt, das ist Schauspiel, es, ja, hat ein ästhetisches Interesse und so weiter. Dann kann ich mich unterhalten, aber unterhalten, fasziniert bin ich natürlich auch von diesem Bankraub, ja, der eingespielt wird. Aber unterhalten im Sinne von Vergnügen daran zu finden, da überwiegt bei mir, auch bei der Lektüre von Wallraff, muss ich sagen, doch das Entsetzen. Vielleicht eine viel, ja, zu distanzlose Haltung.
Ja, Entsetzen und Unterhaltung schließen sich zunächst nicht aus. Ja, und auch den Unterschied, den Sie machen, der ist ja ein ganz fiktiver Unterschied, denn der ist ja ein Unterschied, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Denn wenn Sie das Fernsehgerät anschalten, dann ist ja momentweise ununterscheidbar, was hier gespielt wird. Ist das ein Kriminalfilm oder ist das eine Reportage?
Nein,
warum,
Herr Arnold? So aus dem Zusammenhang kann ich es aber doch nicht nehmen.
Warum, Herr Arnold? Weil der Bankraub, der echte Bankraub, eine Replik auf den Kriminalfilm ist. Und der Kriminalfilm ist eine Replik auf den echten Bankraub, weil die beiden Phänomene natürlich eng zusammenhängen. Eng.
Das heißt also, ohne Kriminalfilm kein Bankraub, ohne Banken...
Das sind zwei Seiten derselben Sache.
Aber doch etwas sehr...
Wieso? Der Bankräuber operiert doch schon in dem Bewusstsein, der weiß doch ganz genau, dass er zugleich, während er eine Bank ausraubt, das ist die eine Seite seiner Sache, stellt er zugleich einen Bankräuber dar. Im Fernsehen, Millionen schauen ihm zu, jeder weiß das von diesen Leuten.
Naja, erstens weiß ich nicht, ob die das wissen.
Kalkuliert, jede, ja, Flugzeugentführung wäre vollkommen sinnlos.
Das ist was anderes, wenn nicht Millionen, weil die auf Publizität aus ist. Aber ja, die Leute, die die Bank berauben, wollen das Geld und wollen am liebsten doch unentdeckt bleiben. Sie spielen doch nicht den Bankräuber.
Der altmodische Bankräuber, aber der, den wir immer sehen im Fernsehen, ist doch der Geisel nimmt, der uns erpresst.
Sicher.
Und der doch damit operiert, der doch da ganz bestimmt operiert. Und woher hat er das? Das hat er aus dem Fernsehen. Das kann gar nicht anders sein. Das heißt, das Fernsehen, dieser Unterschied, das hängt ja mit dem zusammen, wovon wir vorhin gesprochen haben. Also diese Fiction- und Non-Fiction-Elemente sind in einer Weise ineinander verdrahtet, die ungeheuer schwer aufzulösen ist. Die gehen eine Art Amalgam ein. Das ist bei Wallraff auch so. Strukturell ist das natürlich auch so, weil in dem Moment seine Tarnkappenoperation ist ja nicht eine absichtslose, sondern die geschieht ja im Hinblick auf ihre eigene Veröffentlichung. Das heißt, es wird doch hier ein, wenn Sie wollen, ein Dokumentarfilm gestellt. Er ist zugleich wirklich Angestellter, insofern als er die Arbeit eines Angestellten tut. Aber und zugleich ist er der Darsteller eines Angestellten.
Und das ist hervorragend.
Das ist
bei Wallraff vorrangig.
Gut, ja, das hängt mit seinen Absichten, hängt mit seiner Strategie zusammen, aber so strukturell, vom Wirklichkeitsverhältnis her, haben die beiden, gibt es da Analoga. Und ich meine, wir wissen alle, dass einer der ersten Künstler dieser Art war Fidel Castro, der seine ganzen Operationen auf die Medien ausgerichtet hat.
Ja, gut, das ist aber eine ganz bewusste Einbeziehung der Medien, weil er die Wirkung der Medien kennt. Ja. Bei dem Bankräuber würde ich das nicht akzeptieren. Beim Bankräuber geht es doch nur, die Geiselnahme geschieht doch nicht mit der Wirkung auf die Medien, sondern die Geiselnahme geschieht doch mit der Wirkung, da hat es sich irgendwo abgespielt und es hat sich eingebürgert sozusagen, dass Geiselnahmen erfolgreich sind, weil eben durch die Medien,
alles... Feedback, sein Feedback der Medien. Und er weiß doch ganz genau, der in Stockholm in seiner Bank weiß genau, dass der Ministerpräsident Palme 8 Tage vor den Wahlen zittert, dass er nicht schießen lassen kann. Das weiß er doch genau, ist doch ein Moment seines Kalküls.
Na, das alles einberechnen.
Na, wunderbar, mehr meine ich nicht. Gut. Das heißt, der Mann, der zieht uns einen Kriminalfilm ab. Und es ist eine Tatsache, ob man sich als Moralist dazu verhalten mag, wie man will, es ist eine Tatsache, dass das die Leute unterhält. Dass das sie unterhält, weil sie einfach da an dem Fernsehgerät dranbleiben, weil sie gehen nicht weg, sie sagen nicht, wie langweilig, wenn Ernährungsminister Ertl spricht, ja, oder das Wort zum Sonntag, dann sollen sie mal die Statistiken der Wasserwerke sehen, was da für eine Wasserspülung ist, weil die Leute alle aufs Klo gehen. Ja. Aber sie sollten mal sehen...
zwei Kriminalfilmen.
Ja, aber wenn der Bankräuber von Stockholm da ist, dann geht niemand aufs Klo, weil die Leute das unterhält. Das unterhält und das ist ein Moment des Erfolgs des Bankräubers. Gut, eine gewisse Abtrennung findet dann natürlich statt. Man kann natürlich nicht behaupten, dass man sich nicht für sich selbst interessiert. Nur nicht in dieser Weise. So,
das wär, ja, dass man so außerhalb, außer sich selbst tritt, vor sich selbst tritt und dann sagen kann, nun, das ist der und der, das ist das Ich. Und was hat er gemacht und wie, warum hat er das gemacht damals und wie ist die Entwicklung gegangen, nicht und so. Das widerstrebt ihn natürlich.
Ja, es ist aber nicht ein Problem so, es ist nicht eine Frage der Inhalte oder dessen, was da gesagt werden könnte, sondern es ist für mich eine Frage der Relevanz. Ich finde das eben alles irrelevant. Verstehen Sie, das ist irrelevant. Das interessiert, wenn das jemand interessiert, dann würde ich dieses Interesse kritisieren und ihm nicht entgegenkommen. Denn es ist überhaupt nicht einzusehen, warum das für irgendjemand interessant sein soll. Das ist mir rätselhaft.
Ich verstehe das. Ich meine, das ist eben auch, das ist vielleicht das unterhaltende Bedürfnis.
Ja, mich würde das nicht unterhalten. Ja, wenn jemand sagt, so, ja, eigentlich wollte ich das und das sagen und eigentlich, ich glaube an so irgendwas, was er dann, woran er halt glaubt, und so, gut, er glaubt an das, na und, wäre dann da meine Reaktion, na und, ich würde mich nicht unterhalten fühlen. Und im Übrigen ist das ja genau, was der Minister da immer in der Tagesschau sagt. Der hat gesagt, die Sätze sind immer an, ich glaube, ja, ich bin überzeugt davon, und wir wissen alle, dass der ja natürlich, sind alles schon mit dem Verbum ist die Lüge gegeben, denn was interessiert uns, was der glaubt und wovon er überzeugt ist? Uns interessiert, wenn überhaupt, nur, was er macht und die Folgen davon. Und was ob er das macht, richtig macht oder ob er das falsch macht, ja, und warum er das macht und mit wem er das macht und gegen wen er das macht, das ist das Einzige, was interessant ist. Und das sagt er natürlich nie. Der denkt nicht dran.
Nein, das ist klar. Nur beim Schriftsteller ist es so, das, was er macht, hat man vorliegen. Das kann man selber nachprüfen.
Ja.
Über die Wirkung wollen wir nicht reden.
Ja.
Aber wenn man dann darüber redet, welche Absichten hat eigentlich ein Schriftsteller, hat man sozusagen eine andere Vergleichsebene, die man dann vergleichen kann, vor der man dann sehen kann, was er gemacht hat, sozusagen.
Ja,
wo ist eigentlich
eine schiefe Ebene.
Das ist eine sehr schöne Metapher, aber ich glaube doch, insofern ist natürlich, was Sie mit schief meinen, jede Interpretation schief, jede Beschäftigung auch mit dem Werk, was Sie gemacht haben, ist schief, was Sie vorgelegt haben, mit jedem Gedicht kann schief sein, weil da immer die Individualität des Rezipienten und das, was Sie sozusagen sagen als Schriftsteller, Sie reden sozusagen den ganzen Schriftsteller von Homer bis heute mit, genauso hat der Leser dieser Gedichte ja auch seine eigene Vergangenheit,
ja, die er mit damit liest.
Ja, natürlich, da entsteht etwas ganz Neues und das ist etwas, was wir, wenn wir sagen Wirkung, können wir, ist es eine unbekannte Größe. Aber wenn wir mal eines haben, dass wir mal sehen, welche Absichten ein Mann hat, aus welchen Absichten er besteht, wie seine Absichten sich verändert haben unter dem Einfluss von Zeit, der Entwicklung und so weiter.
Ja, gut,
und dann haben wir die Produkte und sehen die daneben, dann kann man doch schon versuchen, ein bisschen Objektivität herzustellen.
Na, die versuche ja ich herzustellen, indem ich also diese ungeheure Schiefheit oder Privilegierung oder Asymmetrie bekämpfe, die darin besteht. Jetzt hat einer schon die ganze Zeit, schon 10 Jahre lang, hat man sich das gefallen lassen müssen, dass der sich die ganze Zeit äußert. Ja? Dieser Leser, von dem Sie sprechen, hat ja diese Möglichkeit nicht. Im Prinzip hat er sie nicht. Gut, jetzt kommen Sie und der schon ohnehin den Mund nicht zukriegt, der soll jetzt nochmal reden, und zwar worüber? Über sich. Also nochmal dieser. Also eine Verdoppelung des Privilegs, das ihm ohnehin schon zusteht.
Aber
frage ich mich doch, wozu? Also dann wäre es vernünftiger, wenn man schon sagt, also jeder, dieses Moment von Subjektivität ist richtig, ist legitim und so weiter, wie Sie es von dem Leser sagen, dann sollte man ein Interview mit dem Leser machen, und zwar nicht mit einem, sondern mit vielen. Die könnten dann ganz interessant sein, so ein Mosaik, in dem man jetzt nun, und zwar nicht nur professionelle Leser, sondern einfach Leser suchen, Leser finden und die befragen. Und die sollen dann ein Porträt von dem anfertigen, so, und die können dann sagen, ja, das ist bei dem so und so. Und es kann sehr kontrastreich werden, sehr facettenreich, kann sehr witzig werden.
Auch sehr, sehr witzig, aber sehr beliebig.
Und würde wirklich eine Replik darstellen. Ich meine, eine Sache, die mir zum Beispiel sehr gut, eine Form der Kritik, die mir sehr einleuchtet, ist die Nacherzählung. Ich meine, wenn Sie zum Beispiel jemand auffordern, einen Roman, den er gelesen hat, Ihnen zu erzählen, dann ist das eine sehr interessante Form der Kritik, weil, also was er weglässt, was er sich gemerkt hat. Und das wäre sehr, sehr, sehr tragfähig, glaube ich, als Methode.
Das kann aber auch eben an der jeweiligen Interessiertheit des Einzelnen liegen, was sich da gerade bricht oder was rezipiert wird, was absorbiert wird. Das ist eigentlich mehr eine Aussage über den Leser als eine Aussage über das Gelesene. Das
ist eine Aussage über die Kommunikation. Die
zusammen, ja. Enzensberger, in den letzten Jahren ist ja sehr viel Literatur produziert worden, ich meine jetzt Belletristik, aber ist gleichzeitig auch eine gewisse Lethargie eingetreten auf dem belletristischen, auf dem Markt der Literatur. Die Lebendigkeit der 60er Jahre, der frühen 60er Jahre ist vorbei. Hängt das mit der Politisierung überhaupt zusammen? Und wo sehen Sie, wenn überhaupt, irgendwo Innovationen in der Literatur, die für eine künftige literarische Entwicklung tragfähig sein könnten?
Ja, Ihre Feststellung würde ich schon zustimmen. Also der Befund, glaube ich, ist unbestreitbar. Nun müsste man erst mal wieder zurückgehen und sehen, dass ein Teil des literarischen Interesses vor 1967 eine Art Ersatzinteresse war. Das hat sich an die Literatur geheftet, weil die gesellschaftliche Artikulation nicht vorhanden war in anderen Bereichen. Die ist inzwischen vorhanden, also dieser Überschuss.
Wo ist sie vorhanden?
Es zieht sich in der politischen, die ganze gesellschaftliche, politische Diskussion, ich meine, Sie wissen, über Ausbildungsbereich, Medizin, in jedem einzelnen Sektor der Gesellschaft ist etwas in Bewegung geraten. Das heißt, die Anteile von Energie und Neugier und Produktivität, die sozusagen außerliterarisch waren, sich an die Literatur geheftet haben, sind nun abgelöst und sind an ihr Ziel auch gekommen, das, was sie eigentlich immer gemeint haben, wo nur die Kanäle sozusagen gefehlt haben. Die sind also abgezogen worden von der Literatur, insofern eine Verarmung schon daher. Zum anderen, glaube ich, da kann man überhaupt nicht davon ausgehen, dass die, das ist ein Unterschied zwischen Literatur und Autoproduktion zum Beispiel, dass man von einem Normalausstoß, von einem kontinuierlichen Wachstum oder auch nur einem Halten der Produktion gar nicht sprechen kann in der Literatur. Das ist schwer zu erklären, dann im Einzelnen, man kann Teilerklärungen versuchen, aber das sackt gewöhnlich nach einer Weile wieder ab und gibt Ermüdungserscheinungen. Das sind alles nur Metaphern natürlich, aber ich finde das nicht beunruhigend, würde ich damit nur sagen, dass da ist man vor Überraschungen nie sicher. Plötzlich kommt einer und kommen mehrere und man weiß nicht, warum sie kommen, aber dann sind sie eben da. Also ich finde das nicht so schlimm. Was die Innovation betrifft, glaube ich, davon haben wir ja auch schon gesprochen, das hängt, glaube ich, ein bisschen damit zusammen mit der, was ich Literarisierung
der
Gesellschaft nennen möchte und Entliterarisierung der Literatur, wenn man es so zugespitzt sagen will, das also ein Teil dieser Energie.
Tüftelt das? Was heißt Entliterarisierung der Literatur?
Naja gut, also eben die Versuche literarischer Unmittelbarkeit, wie wir sie so antreffen, das hängt also auch mit dem ganzen
also dokumentarische
Fakten schreiben, mit der Faktografie könnte man das nennen, hängt das zusammen, also ein Versuch so literarische Hülsen abzustreifen, die Metapher abzustreifen, die
nüchtern zu werden,
gewisse Handlungsabläufe, so den Entwicklungsroman, was weiß ich, also literarische Formen abzustreifen. Das könnte man eine Entliterarisierung der Literatur nennen. Und auf der anderen Seite haben wir eben
Hängt damit auch zusammen das Aufbrechen des alten tradierten Literaturbegriffs, dass etwa jetzt ganz andere literarischen Formen auch als Literatur akzeptiert werden.
Ja, natürlich so, dass man jetzt, wenn man Lesebücher macht, ich habe an einem mitgewirkt, dass man dann ganz andere Äußerungsformen mit einbezieht, so die früher so die Literaturgeschichte eigentlich nicht beschäftigt haben, die da fehlen.
Und das ist vielleicht auch das Bindeglied dann zur Literarisierung der Gesellschaft.
Ja, das hat sicher damit zu tun, nur kann man das allein in traditionellen Kategorien, denen eines Lesebuchs, sicher nicht mehr fassen, weil es eben inzwischen ganze andere
ganz andere Weisen der Äußerung gibt, so in der Gesellschaft. Es betrifft in erster Linie die Medien, aber auch sehr viele andere. Ich weiß nicht, so, es geht sehr viel weiter. Das ganze Wirklichkeitsverhältnis hat sich ja verändert. Wir haben vorhin also diese Fernsehgeschichten als Beispiel herangezogen. Und ich glaube schon, dass so mehr Dramaturgie in den Leuten ist, zum Beispiel. Dass man als früher, dass man mehr und bewusster, schauen Sie, das geht in alle Bereiche rein, diese berühmte modische Gruppendynamik zum Beispiel, wo die Leute sich so in irgendwelche Zimmer setzen, angeblich um mit ihren psychologischen Problemen da fertig zu werden, aber wer weiß warum eigentlich. Ich würde da ästhetische Anteile überhaupt nicht ausschließen, literarische Anteile nicht ausschließen, denn die produzieren eine, das ist eine Art von Produktion, von Dialog, von Stücken, wo auch ein literarisches Moment enthalten ist. Und so können sie da überall hingehen, wo sie wollen. Ich meine, statt an die Stelle des früheren Reiseromans, der exotischen Literatur, tritt eben so dieser Reiseprospekt, der eine ganz bestimmte Prosa hat, und tritt der berühmte Diapositiv-Vortrag, den die Leute dann zu Hause zeigen, sie ihren Freunden ihre Urlaubsbilder, dazu wird ein Text gemacht. Das ist auch eine Form so von Trivialliteratur, wenn Sie wollen. Also das heißt, die Literatur ist zugleich so geschrumpft und hat sich zugleich ungeheuer ausgedehnt, wenn man
durch den Begriff weiterfasst. Durch die Aufhaltung auch der Medien und durch die Entwicklung der Medien sehr viel allgemeiner zugänglich geworden. Auch die Methoden sind sehr viel allgemeiner.
Ich meine, jeder kann ein Interview geben. Jeder ist so weit artikuliert, dass er, wenn da einer kommt mit so einem Mikrofon und mit einer Kamera auf der Straße, jeder weiß, wie man das macht. Verhält. Jeder weiß, das ist jetzt ein Interview und das macht man so und so. Ja. Sie sehen, die ganzen Dokumentarfilme haben die wenigsten Probleme damit. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, niemand schlägt ihnen die Tür ins Gesicht, das ist ungeheuer selten, sondern er ist Autor. Der ist Autor, der Mann, den Sie fragen.
Man akzeptiert diese Rolle, dieser Art von öffentlicher
Ästhetisierung. Ja, der kann das auch. Die meisten Leute können, es gibt ja hervorragende Leute, ich meine, die ganze Abfilmerei lebt ja davon, dass die Leute so gut sind, nicht, dass die Filmer so gut sind, sondern dass die Leute, die sie vor ihr Objektiv kriegen, sind ja zum Teil wirklich fantastisch, das sind ungeheure Produktivitätsreserven.
Nun fiel mal vor einigen Jahren das Wort von der Ästhetisierung der Politik, als einer negativen Entwicklung. Statt von einer Politisierung der Ästhetik, der Literatur, seien wir in die Zeit einer Ästhetisierung der Politik gekommen. Gehört das auch in diesen Komplex?
Na, ein bisschen irreführend scheint mir das schon, weil eben so der Begriff der Ästhetik immer noch angehängt ist an einen Begriff von Kunst, mit dem wir es ja dann eigentlich nicht mehr zu tun haben. Also unter der Bedingung, dass man
Formalisierung.
Dass man das trennt, aber gut, wie man das nennen soll, weiß ich nicht, ist ein neues Phänomen. Literarisierung ist sicher auch nicht ganz das richtige Wort, aber vielleicht kann man einfach sagen, dass so ein irreversibles Moment der Entwicklung besteht darin, dass der Informationsquerschnitt ungeheuer zugenommen hat in der Gesellschaft und dass jeder in diesem Fluss
und dadurch der
ein Teil ist. Also das ist gar keine Sache mehr, die sich spezialisieren lässt.
Die Wirkung aber dadurch abnimmt.
Es gibt natürlich die Privilegierungsmomente so in diesem ganzen Austausch, aber ganz ausgeschlossen ist niemand und vor allem fühlt sich jeder in der Lage, daran teilzunehmen. Jeder. Das hat jeder schon gelernt. Das sieht man an dieser Interviewsache. Daher ist es eine Zunahme an Artikulation in der Gesellschaft, kann man sagen. Die Gesellschaft ist artikulierter geworden. Ich finde das ein bisschen diffamierend, das ist wohl auch diffamierend gemeint, wenn man das jetzt eine Ästhetisierung nennt. Ich würde eher sagen, es ist eine Zunahme an Artikulationsfähigkeit. Und das finde ich etwas Gutes.
Aber jetzt Ästhetisierung der Politik, Formalisierung der Politik, meint das nicht auch die immer stärker werdende Unangreifbarkeit der Politik, des politischen, die Zurücknahme des politischen Handelns in seiner Wirkung?
Ich weiß nicht, Benjamin, der den Ausdruck geprägt hat, hat ja was anderes im Sinn damit. Er sprach von Ästhetisierung der Politik als einem Phänomen des Faschismus. Also er hat dabei gedacht an diese Massenaufmärsche, ja, an die ganze Inszenierung der Politik. Und ich weiß nicht, ich glaube, davon kann hier eigentlich keine Rede sein. Ich sehe sehr wenig ritualisierende Momente in unserer Politik. Im Gegenteil, sie sind zurückgegangen, auch in der Folge der Studentenbewegung. Schon so ein Staatsempfang wirkt ja vollkommen anachronistisch, da niemand identifiziert sich, niemand glaubt. Es gibt eine große Parade, ist in einem Land wie der Bundesrepublik einfach so ein Unsinn. Also jedenfalls wünscht das niemand, die gesellschaftliche Bewegung bringt so etwas nicht spontan naturwüchsig hervor, wenn dann mit Gewalt, wie der Faschismus ja auch ohne Gewaltförmigkeit nicht möglich ist. Und insofern, also im Benjaminschen Sinn, wäre es sicher verkehrt, von Ästhetisierung der Politik zu reden.
Mal zurück zur literarischen Frage. Gibt es eine Teilung der Literatur in einen politischen Teil, eine politische Literatur und in eine formalistische Literatur? Eine Linie, die man sich etwa mit Werkkreis 70 für Arbeiterliteratur, Gruppe 61, Günter Wallraff annoncieren lässt, und eine andere, zu der mal früher Peter Handke gehört hat, für die ein Mann wie Handke eben, der so ein Sinnbild war. Gibt es das, oder ist das eine neue Erscheinung, oder ist es nur Fiktion? Ist das ein Übergangsstadium?
Anscheinend, ich lese ja auch immer so manchmal diese Literaturseiten in den Zeitungen, und wenn man denen Glauben schenken darf, gibt es ja alle diese Dinge nach wie vor, so wie, das hat man auch an der Universität gelernt, da gibt es immer Strömungen und Einflüsse und Tendenzen, und die kann man so unterscheiden, die werden dann da aufgeschrieben in den Zeitungen, und irgendetwas wird schon dran sein, dass sich dieses wirklich nur ganz allein aus den Fingern saugen, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich glauben auch viele Schriftsteller daran, dass es das gibt, deswegen entstehen ja solche Gruppen, deswegen entstehen solche Plattformen und solche Manifeste. Inzwischen ist man ja nicht mehr so, hat man es nicht mehr so eifrig, glaube ich, mit den Manifesten, es hat etwas nachgelassen. Aber doch, es gibt solche Momente, und gut, warum sollen Schriftsteller nicht auch Identifikationen suchen und brauchen, so, das ist ein psychologisches Bedürfnis, wie andere Leute auch. Letzten Endes entscheidet, glaube ich, das, was die Leute schreiben, und nicht, welche Plattformen oder welche Schulen oder welche Einflüsse oder so weiter sie geltend machen. Und da kann es ja dann schon sein, dass sich irgendetwas hinterrücks herausstellt. Also hinter dem Rücken der Beteiligten kann sich herausstellen, dass einer, der hat gedacht, er hat jetzt einen proletarischen Arbeiterroman geschrieben. Und in Wirklichkeit, wenn man es dann genau anschaut und analysiert, kommt ein hilfloser Nachfahr irgendeines Entwicklungsromans aus dem 19. Jahrhundert zum Vorschein. Könnte es sein, wäre ein denkbarer Fall. Und in dem Fall wäre eben an dem festzuhalten, was der Fall ist, auch gegen Interpretationen, die dann von außen herangetragen werden. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht auch mehr so ein Problem derer, die das zu beschreiben haben, diesen literarischen
Natürlich. Prozess. Gibt es denn so etwas wie Ansätze zu einer sozialistischen Literatur?
Nein, es gibt sicher eine Literatur, die vom Sozialismus spricht, die den Sozialismus vielleicht sogar propagiert, die sozialistische Inhalte hat. Schwieriger ist es schon, sich eine Literatur vorzustellen, die wesentlich sozialistisch wäre, das heißt in ihrer eigenen Produktionsform, in ihren eigenen Gehalten und Formen deutlich etwas anderes wäre als bürgerliche. Da, so etwas ist mir eigentlich nicht bekannt.
Auch nicht in der DDR?
Nein, das hat, glaube ich, mit dem Entstehungsort vielleicht auch gar nicht so viel zu tun. Mir ist eben einfach so etwas nicht bekannt. Es kann sein, dass es so etwas gibt, aber mir ist eigentlich nicht so etwas nicht bekannt. Brecht, der wahrscheinlich so der in deutscher Sprache jedenfalls der wichtigste Schriftsteller ist, der auf der Seite des Sozialismus steht, der sich selbst dazu geäußert hat, hat zugleich immer daran festgehalten, dass er ein bürgerlicher Autor ist.
Und Anna Segers?
Hat es selbst gesagt, und ich sehe gar keinen Grund,
das ihm da ins Wort zu fallen. Aber Anna Segers und viele der jüngeren Schriftsteller auch in der DDR werden ja reklamiert als sozialistische Schriftsteller und die Literatur wird als eine sozialistische Literatur propagiert, aber Sie sehen die Voraussetzungen für eine sozialistische Literatur auch dort nicht erfüllt. Warum?
Ja, das ist ja dann, gut, das ist natürlich eine Frage der Etikettierung. Natürlich gibt es Leute, die nennen das und das sozialistisch. Es gibt einen sozialistischen Wettbewerb, es gibt die sozialistische Jugendweihe. Ich meine, weil man sich zum Beispiel schon fragen kann, ob so etwas wie eine Weihe etwas Sozialistisches ist. Ich persönlich bin der Meinung nicht, aber es gibt Leute, die sind der Meinung, die nennen das dann so.
Aber du kannst ja eine Literatur geben, die in der Sache und die an sich sozialistisch ist.
Ja, aber die kann man eigentlich erst konstatieren, die kann man jetzt nicht in irgendeinem Reißbrett entwerfen und dann wünschen oder fordern oder hoffen oder verlangen, dass die dann auch geschrieben wird, sondern eigentlich könnte man die erst konstatieren, wenn sie da ist.
Sicher.
Und wenn sie nicht da ist, dann nützt es nicht, dann, dass wir uns dann da wie Rumpelstilzchen warum anstellen und auf den Boden stampfen und sagen, wir wollen aber jetzt eine.
Ja, das ganz klar. Nur woran, was sind für Sie die Merkmale, dass die als sozialistisch propagierte Literatur nicht sozialistisch ist?
Schauen Sie, es gab doch zum Beispiel, gab es eine Literatur des Feudalismus, es gab eine mittelalterliche Literatur und dann gab es eine bürgerliche Literatur, haben wir gelernt, da hat man uns ja auch wieder auf die Universität geschickt und dann haben wir diese ganzen Bücher gelesen und dann hat man uns das alles erzählt und so weiter, dann haben wir noch ein bisschen drüber nachgedacht. Und schließlich gibt es also wirklich Hunderttausende von Leuten, denen macht es gar keine Mühe, die voneinander zu unterscheiden. Das Bürgertum als siegreiche Klasse, so dann das Individuum, der Romanheld, das brauchen wir ja gar nicht alles zu rekapitulieren. Und das hat die bürgerliche Literatur hervorgebracht. Und man konnte mit einer gewissen Deutlichkeit konstatieren, dass hier eine neue Klasse mit neuen Formen, mit neuen Schreibweisen, mit neuen Produktionsmitteln sich an die Arbeit gemacht hat, auch in der Literatur. Und zwar ist es schon passiert vor zu einer Zeit, als das Bürgertum politisch die Macht noch gar nicht ergriffen hat. Das wissen wir. Gut, dann ist die erste sozialistische Revolution, die erste, die man als sozialistische Revolution bezeichnet, die Oktoberrevolution passiert. Und jetzt sind es 55 Jahre her und jetzt können wir ja nachschauen. Und wenn wir aber nachschauen, dann finden wir, dass also der Romanheld geblieben ist, dass Gedichte, das lyrische Ich geblieben und so weiter. Wir können uns ein ganzes Instrumentarium anwenden und wir müssen konstatieren, ob uns das nun gefällt oder nicht, müssen wir konstatieren, dass es dabei geblieben ist. Wessen Schuld ist es, wie das zu erklären ist, ist eine sehr schwierige Frage. Ich kann gar nicht, ich weiß es gar nicht, ich habe die Antwort gar nicht, aber das hilft doch nichts, deswegen kann ich doch jetzt nicht so tun, als wäre es anders als so, wie es ist.
Ja, und nicht nur die Inhalte und die Form, sondern auch die Form der Herstellung.
Von der Herstellung, der Verlag, der Lektor, die Verbreitung, alles genau wie gehabt. Genau wie gehabt. Wenn man jetzt Erklärungen sucht, kann man sie sicher nicht in der Literatur suchen, sondern man muss sie in der Gesellschaft suchen. Und gut, da gibt es auch Leute, die haben sich den Kopf darüber zerbrochen und die haben festgestellt, dass es mit der Warenproduktion zusammenhängt. Und das mit der Klassengesellschaft zusammenhängt, mit der Lohnarbeit zusammenhängt, mit der Unterdrückung und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass wir das besser machen können als all diese Personen, die sich daran versucht haben, aber ich meine, damit muss es ja offenbar wohl etwas zu tun haben. Und wahrscheinlich führt es zu dem Satz, dass das Proletariat, dass die Arbeiterklasse nicht regiert, dass sie nicht die Macht ergriffen hat, dass sie nicht die Gesellschaft beherrscht, dass sie nicht zur herrschenden Klasse geworden ist und noch viel weniger, dass daraufhin, wie was der nächste Schritt wäre, die Klassenherrschaft überhaupt, also die Diktatur einer Klasse über die andere aufgehoben wäre und die Klassengesellschaft verschwunden, denn dann könnte man sich nicht erklären, warum diese bürgerlichen
Formen
immer noch vorhanden sind.
Letzte Frage noch, jetzt mal etwas tatsächlich über Sie. Ganz banal, vielleicht lässt sich darüber eine Aussage machen. Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Sind Sie in Ihrem Arbeiten einer, der recherchiert, der sammelt, der alles verzettelt? Mhm. Also ein Jean-Paulscher Arbeiter, Jean-Paulscher Prägung. Oder gilt für Sie das, was Sie im Kopf haben, setzen Sie sich dann hin und schreiben Sie aufs leere Papier? Oder sind Sie Improvisateurs oder sind Sie Ideenrealisator oder arbeiten Sie mit Zettelkästen?
Bauen Sie? Ja, von der Methode her neige ich zur Walfischmethode. Der Walfisch.
Mund auf auffangen.
Ja, der Walfisch hat ja diesen, der hatte dieses eigentümliche Gebiss, das wie ein Kamm aussieht. Und da waren also Tonnen und Tonnen von Material, da hat er ein sehr großes Maul. Es werden Tonnen und Tonnen von Material durchgeschleust, da bleibt immer ein bisschen was hängen zwischen diesen Zähnen des Kamms, bleibt etwas hängen. Und dieses Material verarbeitet er dann. Das heißt, er ist schon materialabhängig, sogar sehr. Und in diesem Stoffwechsel, so funktioniert es. Die Formalisierung ist von Projekt zu Projekt verschieden. Manchmal arbeitet man tatsächlich mit Zettelkästen und Fotokopien. Das wird vom Material erzwungen. Ich liebe diese Methode nicht, aber dann meine ich, dass man auch ein Maß von Pedanterie aufbringen muss. So bei Arbeiten, die wegen ihres Umfangs oder wegen ihrer Vielgestaltigkeit, so wegen ihrer Vielstimmigkeit, weil man sonst die Übersicht verliert, muss man eben auch mal pedantisch sein. Im Übrigen, wenn es dann ans Arbeiten geht, bin ich natürlich schneller arbeite gern mit einem gewissen Tempo, mit einem gewissen Brio. Das ist besonders wichtig, wenn man einen Dialog schreibt. Ich habe jetzt die Erfahrung wieder gemacht, so mit Filmdialogen. Da halte ich gar nichts davon, die langsam auszuarbeiten, sondern die müssen eigentlich so schnell, idealerweise müssen die so schnell geschrieben werden, wie sie gesprochen werden. Mhm. Ja, das sind so Kleinigkeiten zur Methodik.
Arbeiten Sie viel? Oder lesen Sie viel? Oder da Sie sagen, Sie schreiben schnell.
Ja. Naja, das Schöne, eine der schönen, es gibt ja auch schon angenehme Seiten an dem Beruf. Eine der angenehmen Seiten ist, dass es immer sehr schwierig ist zu bestimmen, was Arbeit und was nicht Arbeit ist. Das ist angenehm und deswegen könnte ich auch nicht sagen, so Arno Schmidt behauptet, er hat eine 100-Stunden-Woche, finde ich ein bisschen so sehr pathetisch ausgedrückt, wahrscheinlich amüsiert er sich, legt er sich ins Bett und liest er seine dicken Schmöker und streicht mal was an und das nennt er dann 100-Stunden-Woche. Das finde ich also etwas übertrieben, denn wer sagt, was macht er? Ich meine, die Schriftsteller wissen das nicht, jeder andere weiß ganz genau, in dem Moment, wo er da in die Firma geht, ja, ist Schluss mit dem Spaß, da braucht man gar nicht mehr drauf zu warten. Da fängt die Arbeit an, die Arbeit ist das Unangenehme schlechthin.
Von Stechuhr zu Stechuhr sozusagen.
Ist das Unangenehme schlechthin, so. Dagegen bei uns einem, manchmal macht es eben Spaß, manchmal macht es keinen, manchmal ist es entsetzlich. Manchmal ist der Widerstand ungeheuer, den man da überwinden muss. Und manchmal eben nicht. Und gerade bei dieser Stoffwechselarbeit, die dem eigentlichen Schreiben vorausgeht, wäre ich in Verlegenheit zu sagen, wie man das.
Nun, aber wenn Sie den Roman vom süßen Sommer der Anarchie schreiben oder auch nicht schreiben, sondern zusammenstellen, denn es besteht ja zu großen Teilen, bis auf die einleitenden
Glossen,
besteht es ja aus Zitatmaterial. Da arbeiten Sie mit Fotokopie halt, nicht? Dann setzen Sie das zusammen nach einem bestimmten System und schreiben dann Ihre Glossen
dazu. Ja, ist natürlich mehr Arbeit, als zu schreiben. Diese ganze Geschichte ist, also
wirklich zu recherchieren,
vom Aufwand her, ist das ein Irrsinn. So. Ja. Das kann man sich nicht leisten.
Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Ja, so nicht kontinuierlich, aber im Ganzen über 3 Jahre.
Aber wenn Sie Gedichte schreiben, das ist ja etwas völlig anderes.
Ja.
Wie schreiben Sie die Gedichte? Wie arbeiten Sie da? Ist das, Sie haben doch sicher nicht den Tag, wo Sie sagen, also heute mache ich 2 Gedichte. So, Gedichte sind doch vermutlich bei Ihnen in einem anderen Sinne, als es einmal früher Gelegenheitsgedichte waren, aber doch Gedichte bei Gelegenheit.
Die werden in die Maschine geschrieben, ja. Sie werden in die Maschine geschrieben, gut, gibt dann so Trockenphasen, man lässt das dann trocknen und so, eine Weile lässt man es trocknen und dann versucht man es kaputt zu machen und das, was sich rausschmeißen lässt, was locker ist, wird dann rausgeworfen, was nicht fixiert worden, was sich nicht selbst fixiert, so, das ist auch Arbeit, ich weiß auch nicht, ob man das Arbeit nennen kann.
Sie haben in den letzten Jahren wenige Gedichtbände publiziert. Wird bald wieder ein Gedichtband kommen mit 9 Gedichten aus den letzten Jahren?
Das mit den Gedichtbänden finde ich ja auch einen Nachteil. Also das ist ein bisschen schade, dass diese Publikationsform ist ja ein bisschen unangenehm. Ich meine, der Berufslyriker, der dann so alle 2 Jahre ein schmales Bändchen vorlegt, ist ja so ein bisschen eine peinliche Figur. Ne? Und deswegen
weiß ich nicht, ich habe eigentlich keine Lust, da immer diese Dichtbändchen zu machen. Vielleicht mache ich mal eine Schallplatte. Man müsste sich da auch mal was überlegen. Oder ich habe mir auch überlegt, vielleicht könnte man mal so einen kleinen Privatdruck machen und den einfach ein paar Leute, den jemand geben.
Bedeutet das denn andere Einschätzung von Lyrik als von publizistischen Arbeiten?
Dann hätte man, naja...
Privatdruck,
Lyrik? Ich weiß nicht, das wäre so ganz nett, weil dann hätte man auch die Leute vom Hals, die so diese Sachen... Es gibt es ja immer noch, das stirbt ja nicht aus, die das dann so... Das hängt auch mit dem eingeübten Leseverhalten... Also es ist ungeheuer schwer, bei einem Gedicht zu erreichen, dass jemand sagt, ob das stimmt. Was da drin steht. Ja, also es sagt überhaupt, fast niemand sagt, das ist doch Blödsinn. Oder
das besagt ja auch gar nichts, dieses Urteil, das stimmt.
Wieso?
Das stimmt
nicht. Wieso? Das wäre da ganz prima, wenn die sagen würden, das ist doch Blödsinn. Was da steht, das ist überhaupt nicht so. Der behauptet, der sagt, das wäre so und so. Und wenn es auch nur eine emotionale Behauptung zum Beispiel ist, brauchen wir nicht nur rationale Behauptungen. Es gibt doch auch Sätze, die nicht rational oder emotionale Sätze, und da kann doch jeder sagen,
vollkommen richtig.
Das lasse ich mir doch nicht gefallen, was ist denn das hier?
Das ist aber genauso eine lyrische Reaktion wie das Schreiben eines Gedichts für Sie. Etwas.
Ja doch, prima, das ist ungeheuer schwer zu erreichen, und durch dieses Leseverhalten ist auch eine Komplikation. Und wir haben ja neulich von der Unterhaltung gesprochen, die letzten Sachen, die so mir sehr großen Spaß gemacht hat. Ich habe jetzt da so Couplets gemacht und so Chansons und sowas für ein Vaudeville, also für eine Bühnensache, Lyrics, sagen die Engländer dazu. Und die sind kräftig gereimte Sachen, ja, die haben Refrain so, und die sind richtig so ganz, da ist ein Passo Doble und so weiter, verstehen Sie? Ich meine, da entstehen die Kommunikationsschwierigkeiten nicht, aber wenn da so eine da oben da steht und die singt oder plärrt das hin, ja, und so etwa, und da hören die Leute zu, das ist ein viel normaleres Rezeptionsverhalten natürlich, als diese Sache, also das, die mit den Gedichtbänden entsteht.
Ja. Und deswegen ja, nicht, aber da dürfen Sie, glaube ich, nicht darüber hinwegtäuschen, wenn Sie eine Platte machen, entsteht das genauso. Und wenn Sie einen Privatband machen für ein paar Adressaten,
ja, das ist so
die Adressaten nur beschränkt.
Na, das sind aber die Leute, also ich meine, gut, das ist... Ich stehe ja nicht drauf. Ich sage nur, das wäre auch eine Möglichkeit, so eine Art Samizdat.
Aber ich glaube, es würde nicht rausspringen. Samizdat können Sie, glaube ich, insofern nicht anführen, weil Samizdat ja wirklich unter einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation entsteht als ein Notfall. Als weil das andere nicht erreichbar
ist, deswegen da. Samizdat. Gut, aber es gibt etwas Gemeinsames, denn der Samizdat unterläuft das System der Zensur.
Ja, aber was wollen Sie denn unterlaufen
mit einem Privatdruck? Und ein Privatdruck unterläuft genauso wie ein Brief. Wenn ich jemandem einen Brief schreibe, dann unterlaufe ich damit...
Die Öffentlichkeit als Adressaten.
Zunächst mal die Vermarktung. Ich unterlaufe den Markt. Und der Markt ist das Analogon zur Zensur. Ich meine, ich sage ja nicht, dass es mir geht. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich sage nicht, dass ich ein armer, unterdrückter Schriftsteller bin, der nicht darf und so weiter. Ich sage nur, es ist vollkommen denkbar. Ist vollkommen denkbar, sich dem Handel der Vermarktung eines Produkts zu entziehen, indem man den Markt unterläuft. Das ist an sich eine durchaus denkbare Lösung. Nicht für alle.
Aber das tut dem Markt doch überhaupt nicht weh.
Nein, das tut dem Markt natürlich nicht weh, aber ich meine, vielleicht gefällt es mir. Und dann sehe ich überhaupt nichts. Warum soll man, es ist genauso, als wenn man Briefe müssten jetzt immer an die Plakatsäulen geheftet werden. Ist doch vollkommen legitim, wenn ich eine Sache mitzuteilen habe. Einigen Personen, dass ich das denen mitteile und unter Umgehung des Markts. Ich sehe nicht ein, warum der Markt so eine derartig dominierende Größe sein soll, dass wir uns in jedem Fall und automatisch dem Markt anvertrauen. Das finde ich nicht richtig.
Also dann kommt aber jetzt doch heraus ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Lyriker Enzensberger und dem Schriftsteller Enzensberger.
Ja, wieso? Es gibt auch viele andere Äußerungen, die ich nicht dem Markt unterbreite.
Ja, natürlich, aber ich rede vom Schriftsteller. Ich rede jetzt nicht vom Mann Hans Magnus Enzensberger, der sich zu verschiedenen Sachen äußert.
Und ich meine, das müsste man, seine Äußerungsformen müsste man schon, der Markt ist ja nicht ignorierbar. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Vaudeville mache, um zu diesem Beispiel zurückzukehren, dann mache ich das in der Absicht, ich weiß nicht, ob diese Absicht sich realisieren wird, dann mache ich das in der Absicht, sehr, 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 sehr viele Leute, so viele Leute wie überhaupt möglich, zunächst mal zu unterhalten. Mhm. Ja? Das heißt, ich kalkuliere den Markt in meine Operation ein, es ist unvermeidlich und bewusst
gut,
ein Teil dieser Sache. Dann könnte ich mir aber Äußerungen vorstellen, bei denen ich den Markt ebenso bewusst auskalkuliere.
Natürlich.
Und ich sehe nicht ein, warum wir uns solche Möglichkeiten von vornherein ausreden sollten. Das ist doch prima.
Das will ja keiner. Aus dieser Unterscheidung resultiert aber doch auch eine Unterscheidung der Absicht, die dahinter steckt. Ob sie eben die Leute unterhalten wollen mit diesen verschiedenen Chansons oder ob sie mit einem Aufsatz Leute erreichen wollen, überzeugen wollen, ihr Erkenntnisinteresse zu kundgeben möchten oder ob sie dann sagen, ich schreibe diese Gedichte und gebe sie nur ein paar Freunden. Das ist eine ganz andere Absicht dahinter.
Das ist eine andere Strategie. Das bedeutet nicht, dass die Sachen, dass zum Beispiel die Inhalte unvereinbar wären miteinander. Das ist gar nicht gesagt. Es kann sein, dass in diesem Modell ganz ähnliche Sachen zur Diskussion gestellt werden, wie in irgendeinem Brief, den ich an meine Freundin schreibe. Das ist doch möglich.
Gut. Das ist
doch möglich. Also die Frage der Konsistenz ist eine andere Frage. Ob es inkonsistent ist oder nicht, das wäre im Einzelfall zu prüfen.
Es geht nur um die Frage des Rezipienten, den Sie im Auge haben. Und wenn Sie einen Brief schreiben, dann meinen Sie das sozusagen durchaus gewichtig, inhaltlich genau formuliert. Ja. So. Aber es kann eben doch eine private Sache sein. Das heißt, Sie wollen... Sie können natürlich auch über den Inhalt eines Essays mit irgendjemandem korrespondieren, privat. Aber wenn Sie einen privaten Brief schreiben, dann schreiben Sie ja nicht umsonst einen privaten Brief. Und wenn Sie einen Aufsatz im Spiegel schreiben, schreiben Sie ja nicht umsonst einen Aufsatz mit einem
immer,
so großen Rezipienten.
Es gibt immer
wenn Sie aber jetzt sagen, nachdem Sie einige Gedichtbände ja publiziert haben, jetzt sagen, also das ist immer so, gerade bei der Lyrik so eine Sache und jetzt möchten Sie eigentlich doch mal ein ganz... nicht mehr sich dem Markt damit ausliefern, dann ziehen Sie doch mit Absicht Ihre Lyrik in einen relativ privateren Bereich zurück. Und darauf wollte ich ja eben hinaus.
Eine objektive Tatsache. Ich meine, während der Markt für Vaudevilles, wenn es einen Markt für Vaudevilles gibt, ist ja bekannt, das ist ja eine konstante Größe. Das Theater des Westens hier ist ein wunderbares Theater, in dem nur Schwachsinn gespielt wird, aber das ist vorhanden. Und das ist ein Theater mit einem großen Publikum, in dem Unterhaltung geboten wird. Das ist doch eine Tatsache. Und demgegenüber ist, dass der Lyrikmarkt ist eine Fiktion, der ist ein Pseudomarkt, das ist ein repressiver Markt.
Der Romanmarkt.
Wie wird das gemacht mit diesen Gedichten? Gut, selbst wenn ein Gedichtband so Erfolg hat und sowas passiert, ich gehe zum Metzger, die Metzgerin erzählt mir von ihrer Tochter, die in der Schule so ein Ding aufgebrummt kriegt, diese Tochter hat überhaupt keine Chance, sich dagegen zu wehren, sie hat sich dieses Gedicht nicht ausgesucht, irgendein Lehrer, sicher im besten Willens, guter Absicht und so weiter, der hat es denen draufgeknallt, diesen armen Schulkindern, und die kommen nach Hause und müssen sich jetzt da irgendwie mit seinem vollkommenen Gedicht, dem sie überhaupt nichts wissen wollten. Jetzt sollen sie, das ist doch ein manipulierter Markt, das ist doch ganz eine Schweinerei, das Ganze. Das finde ich eine ungeheure Schweinerei, im Übrigen nicht nur gegen diese Schülerin, sondern auch gegen mich. Also ich meine, ich lehne das ganz und gar ab, irgendjemand zu irgendeiner Lektüre zu zwingen, ist von vornherein ein Skandal, ein literaturfeindliches Verhalten par excellence. Nicht? Und es mögen also da solche Erfahrungen mitwirken, dass also dieser Pseudomarkt ist besonders unangenehm. Ein echter Markt ist dann immer noch besser. Einer, wo die Leute, wo wirklich Bedürfnisse erfasst werden. So. Und diese Bedürfnisse, was jetzt Poesie betrifft, könnte ich mir vorstellen, jetzt so theoretisch, weil wir gerade so ein Gedankenspiel machen, kann ich mir vorstellen, dass man das druckt, ja, und wenn jemand das haben will, bitte. Bitte. Aber ich bringe das nicht irgendwie so den Leuten da in irgendeine Reihe und das müssen die jetzt irgendwie gelesen haben und so Quatsch. Ja, sondern wenn die das wollen, bitte, hier liegt ein Stapel, bedient euch.
Ja, aber nun ist es aber doch so, dass ich habe in Lesebüchern auch sehr oft Aufsätze von Ihnen gefunden, aus den Einzelheiten. Das wird genauso wie ein Gedicht als Lektüre verordnet und man setzt sich damit auseinander. Das ist genauso ein
können sich die schon besser
werden. Par excellence. Ja, oder glauben Sie, die lassen mehr oder weniger sichtbare Lücken, wo sich die Schüler dazwischen wegwinden können?
Ne, die können sich da besser wehren. Gegen ein Essay kann man sich besser wehren.
Als gegen ein
Gedicht? Ja, sicher.
Das ist aber auch wieder eine sehr interessante Äußerung.
Da kann man sich viel also besser wehren, weil die Lektüre von Poesie ist eine extrem entfremdete Form der Lektüre auch. So wie sie gesellschaftlich tradiert ist, so wie sie bei uns
Konsequenterweise.
Genauso wie wenn jemand so ein bisschen Gitarre spielt, dann ist das weniger entfremdet normalerweise, als wenn einer Klavierstunden kriegt. Das ist so ein ähnlicher Unterschied in der Kultur. Und das macht natürlich dieser ganzen Form des Gedichts, macht es auch Schwierigkeiten, schlägt auf sie zurück. Damit muss man doch rechnen, dazu sollte man sich schon dann irgendwie verhalten, finde ich. Weiß nicht, ich finde es auch gar nicht resignativ. Ich finde es absolut gut, wenn die Leute so Gedichte schreiben und sich so zeigen oder so irgendjemand, so wie man Gitarre spielt. Warum denn nicht? Warum muss denn das immer alles durch diese Maschine gefüttert werden, wo dann irgendwelche Herren peinliche Dinge in irgendwelchen Zeitungen darüber äußern müssen, weil sie halt jetzt nun leider für zuständig gehalten werden und so. Diese ganze Maschine ist doch absurd, weil sie auch leer läuft.
War das schon
während ein Romanpapst, der kann dann wenigstens immerhin die Auflagen hochziehen. Vielleicht bildet es sich auch das nur ein, aber die Werbeabteilung, so. Ich meine, das Vorbild kann dann wenigstens auf den Gabentischen liegen. Aber die Lyrikmaschine bringt ja auch nicht das zustande. Ich meine, das ist eine vollkommen idiotische Form von Terror, weil sie nicht mal effektiv ist. Ja. Ich meine, während der Romanterror ist wenigstens so, dass die Leute echt, wirklich, lesen es ja vielleicht nicht, aber sie kaufen es. Ich meine, insofern ist der Terror effektiv. Der Lyrikterror kann einem nur leid tun.
Ja, aber ist das, würden Sie sagen, wenn die Lyrik auf diese Weise besser verkaufbar wäre, würden Sie dann lieber publizieren, Lyrik?
Wenn der Terrorismus so weit durchgesetzt wäre, meinen Sie, dass also jeder so obligatorisch auf dem Gabentisch ein Bändchen hinlegt?
Ja, einen kleinen Enzensberger sozusagen.
Weiß ich nicht, das ist schwer zu fragen. Würde ich wahrscheinlich andere Sachen machen, wenn ich das wüsste. Ja?
Ich meine, wenn man das wüsste,
wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit hätte vom deutschen Zündholzmonopol, ja, auf
eine Zündholzschachtel
eine Rückseite zu kriegen, dann würde ich mir sehr genau überlegen, in der ähnlichen Art und Weise, wie ich mir dieses Vaudeville sehr, sehr gründlich überlege, würde ich natürlich davon Gebrauch machen.
Ja.
Das ist klar. Wäre eine sehr schöne Form der Publikation.
Ja.
Aber sehr anspruchsvoll. Müsste natürlich sehr gut sein. Sehr kurz, sehr unterhaltend.
Und sehr gut.
Sehr gut.